Dein Campus Controller. Das Computer- und Videospielmagazin auf der 100,0.
KC Controller, it's in a game.
Und ihr habt Controller eingeschaltet, mal wieder an diesem Montagabend. Es ist 20 Uhr, pünktlich auf die Minute fängt Controller an. Und ja, wir haben eine ganze Menge am Start heute Abend.
Können wir noch ein bisschen warten? Ich muss noch aufessen.
Ja, Thomas muss noch aufessen, Mund voll.
Das ist wichtig. Der Thomas sammelt noch Kohlenhydrate, weil ja, der braucht genau. Energie für diese Sendung. Mhm. Diese Sendung lässt sich nur mit Energie
nicht,
überstehen.
Nicht, dass ich noch vom Fleisch falle.
So. Die nächsten zwei Stunden haben wir eine ziemlich vollgepackte Sendung. Großes Hauptthema heute ist Dark Souls 3, beziehungsweise die Dark Souls Franchise generell. Wir sprechen gleich nach ein wenig Verspätung. 2-3 Wochen ist das Spiel ja mittlerweile schon draußen, über Dark Souls 3.
Für uns ist das sehr früh.
Ja. Ja. Also man braucht ja auch die Zeit und die Nerven, das auch durchzuspielen.
Genau, man muss ja auch mal
das ist ja schwer.
Was dafür tut.
Das wissen ja viele nicht. Dark Souls ist ja auch schwer.
Ja.
Das ist, glaube ich, eine der am wenigsten bekannten Infos über Dark Souls. Deswegen sollte man das ruhig nochmal betonen. Dark Souls ist durchaus schwierig zu spielen.
Die Leute denken immer, Dark Souls, ach, das mache ich in einem Abend.
Ja.
Also da gehe ich mal eben durch.
Und das ist auch dieses Casual-Spiel da.
Das Ding ist ja, man kennt Controller dafür, dass die Sachverhalte halt sehr tiefgreifend, tiefschiffend analysiert werden. Das heißt, wir werden gleich mal auf einer Skala von 1 bis 3 von 20 mal gucken, wie schwer ist denn Dark Souls eigentlich wirklich?
Ja, es könnte jenseits von relativ schwer landen. Es könnte sogar sehr schwer werden.
Es könnte sehr schwer werden. Ja, und außerdem hier, ne, Thomas, du bist ja gerade frisch eingestiegen in die Dark Souls-Serie.
Ja, ist richtig.
Du bist jetzt gerade mit dem ersten Teil so ein bisschen warm geworden.
Ich habe jahrelang sehr viel Angst davor gehabt. Und hätte ich eigentlich gar nicht haben müssen, weil die Bosse in dem Spiel scheinbar Angst vor mir haben.
Ja, und also springen einfach von der Brücke.
Genau, wer den Clip auf Facebook gesehen hat, den wir heute gepostet haben, der Boss hat sich einfach gedacht so, fuck it, nothing to do here.
Ach, das war eine echte Geschichte aus deinem Leben?
Ein Xbox-Clip.
Das war kein Fundstück irgendwie aus dem Internet, sondern das ist dir selber passiert, erlebte Geschichten.
Ja.
Ja, Wahnsinn.
Sachen aus dem Leben.
Es wird real.
Ja, Geschichten aus dem Controller-Garten.
Genau.
Ja, damit gehen wir nochmal weiter. Was haben wir noch? Wir reden natürlich nicht nur über Dark Souls. Wir sprechen auch nochmal über Final Fantasy IX. Warum?
Weil wir Bock drauf haben.
Weil wir es können.
Ja.
Weil es auf Steam rausgekommen ist.
Ja, genau.
Ist auf Steam rausgekommen.
Genau. Und wir sprechen außerdem noch über...
Sogar untypisch für Square Enix, nicht in 5 Episoden aufgeteilt worden, sondern am Stück tatsächlich.
Verrückt,
ne? Final Fantasy IX. Ja, ist unglaublich, ne?
In einem Spiel, also ja. Und auch nicht auf mehreren Discs.
Das ist echt crazy.
Wenn du das in 3-stündigen Episoden rausbringen würdest, wie viele Episoden hätte dieses Spiel am Schluss?
Oh, das...
80?
Na, bestimmt. 80?
Ja, das wäre doch mal ein Geschäftsmodell.
Vielleicht sogar dreistellig.
5 Euro pro Episode. Jede Woche kommt eine raus. Kennt ihr doch von früher, dieses Star Wars Fact File? Das war so ein Ordner. Du hast jede Woche hast du quasi dafür einzelne Ordnerseiten gekauft, wo dann irgendwelche Fakten über Star Wars drin waren. Und das hat jede Woche wirklich irgendwie 2,50 Mark oder so gekostet. Kam auch jede Woche raus und hast immer nur so 2 Seiten bekommen. Das Ding hatte insgesamt, glaube ich, so 500 Seiten.
Also
irgendwann nach einem Monat ausgestiegen.
Wir stellen fest, Square Enix, da gibt es noch unerschlossene Bereiche für das Geschäftsmodell.
Ja, da geht noch einiges. Aber das nächste, das 7er, kommt ja auch wieder im Episodenmodell. Also da bleibt alles beim Alten.
Oh Gottes Willen, ne?
Ja, in der zweiten Stunde sprechen wir dann noch ausgiebig über Overwatch, was, glaube ich, die halbe Redaktion irgendwie am Wochenende gezockt hat in der Open Beta. Blizzards neuer Multiplayer, Klumpatsch, MOBA, Arena, Shooter, Gedönse.
Ja. Bunt.
Alles klar.
Das klingt nach Spaß.
Ihr hört Controller auf der 100,0. Am Mikrofon ist Max Heck.
Thomas Steuer.
Alex Dornheim?
Ja, und jetzt kommt erstmal aus Valdis Story Pancakes von Zach Parrish. Wir sprechen in dieser ersten Stunde fast ausschließlich über ein Spiel. Dark Souls 3. Und mein Kollege Gerrit Köppel, der jetzt bei mir im Studio ist, der hat eine ganz besondere Beziehung dazu. Ich selbst würde mich auch als Dark Souls-Fan bezeichnen, aber Gerrit sagt über sich, wenn es eine einzige Spieleserie gibt, die er auf eine einsame Insel mitnehmen müsste, dann wäre es Dark Souls 3. Selbst wenn er sie nicht spielen könnte, selbst wenn er sich damit nur mit der Spielepackung irgendwie so in den Schlaf weinen könnte. Gerrit, du als alter Veteran, wie gefällt dir der dritte Dark Souls-Teil? Gibt es Ermüdungserscheinungen?
Überhaupt nicht. Wahnsinnig gutes Spiel. Das schon mal vorneweg. Auf jeden Fall.
Das ist jetzt mal eine andere Review. Wir sprechen nicht darüber, ob das Spiel gut ist, sondern wir sprechen darüber, wie gut Dark Souls 3 ist.
Du meinst im Vergleich zu allem anderen?
Ja,
so allgemein.
Ja, genau.
Also es ist einfach erstmal ein richtig gutes Spiel. Das Spielprinzip ist das gleiche wie bei allen anderen, man nennt es ja Soulsborne-Titel, ne? Also nicht nur Dark Souls 1 und 2, sondern auch Bloodborne, das nach Dark Souls 2 rauskam. Und auch Demon's Souls, der nicht, also man spricht von geistigem Vorgänger, es ist aber schon ein ziemlich offensichtlicher, auch spielmechanischer Vorgänger, also alles damit hat irgendwie zu tun. Es gibt in Dark Souls 3 auch unglaublich viele Callbacks an Demon's Souls und auch an Bloodborne. Na klar, das Spielprinzip ist das gleiche, es ist auch immer gleich geblieben, aber dadurch zeichnet sich die Serie auch aus und inzwischen haben das auch einige andere Spiele schon abgeguckt und versucht zu adaptieren, aber keines ist an die, ich sag mal, an das Gefühl von Dark Souls und den anderen Spielen rangekommen.
Mhm. Ich habe gestern bei, ich glaube es war Did You Know Gaming, die haben ein Video gerade über Dark Souls gemacht, gesagt, dass ja auch sogar die Kings Field-Reihe, auch von From Software, auch so ein bisschen als geistiger Vorfahr von den Souls-Spielen sogar gelten soll.
Das kann gut sein, das Spiel ist halt wirklich, also ja. Die Spiele sind uralt und die sind noch von Anfang der 90er und noch früher, glaube ich, damals in ganz kruder 3D-Grafik gehalten. Hatten so ein bisschen was von, wie heißt es, die ersten Elder Scrolls-Teile, ne? So Dungeon-Crawling so ein bisschen, aber eben in schon rudimentärem 3D mit Schild und Schwert und so weiter und einem sehr ausgeglichenen Kampfsystem. Wenn du das heute anguckst, kannst du es aber nicht, ich glaube, du kannst es nicht nachempfinden. Man kann es sicher irgendwo vergleichen, aber es ist eine ganz andere Zeit gewesen.
Ja.
Also, das sieht man auch. Aber man merkt, dass From Software, der Entwickler, schon immer was in die Richtung gemacht hat und da durchaus sehr viel Vorerfahrung hatte, bevor sie sich an diese neue Serie gewagt haben.
Also wir haben eigentlich ein Spielprinzip, was seit der Anfang der Souls-Serie da ist und auch an dem nicht großartig gerüttelt wird, wo aber Feinheiten verändert werden und wir steigen jetzt einfach mal, springen rein in Dark Souls 3 im Vergleich zu Teil 1 und 2. Wo merkt man eher, dass da die Überschneidungen sind? Ist es eher an Dark Souls 1 angelegt? Der 2er war ja so ein bisschen unbeliebt bei den Fans.
Also es ist insgesamt auf jeden Fall eigentlich fast ausschließlich mit Dark Souls 1 vergleichbar und das aus einem ganz bestimmten Grund und zwar ist der Grund der Regisseur Miyazaki, der auch schon für Teil 1 verantwortlich war, aber nicht für Teil 2. Während Teil 2 hat er sich nämlich zurückgezogen und an Bloodborne gearbeitet, da war er dann beteiligt und Teil 2 wurde dann ohne Miyazaki quasi gemacht. Das merkt man vor allem in der Optik und damit meine ich jetzt nicht unbedingt die grafische Qualität, sondern das Malerische, was Dark Souls hat. Dark Souls ist nämlich nicht nur einfach ein, ja, stumpf gesagt, knüppelhartes Spiel, ne, wo so ein Boss zu killen geht. Es ist auch unglaublich schön anzusehen. Es ist unglaublich malerisch. Es hat eine ganz eigene und besondere Atmosphäre, die ich bei kaum einem anderen Spiel so reproduziert gefühlt habe. Es ist eben sehr düster. Es hat sehr viel Mystery, dadurch, dass die Story auch dir nie irgendwie erklärt wird, sondern du musst dir quasi aus Item-Beschreibungen, aus Dialogfetzen irgendwie zusammenreimen, was in dieser Welt gerade eigentlich abgeht. Und bis heute ist vieles gar nicht so in Stein gemeißelt. Diese Atmosphäre ist absolut einzigartig und bei Dark Souls 2 ein bisschen zu kurz gekommen. Was daran liegt, dass Miyazaki nicht daran beteiligt war. Der ist bei Teil 3 wieder am Start und zwischen Dark Souls 1 und 3 gibt es natürlich große grafische Unterschiede von der Qualität her. Da liegen immerhin, lass mich nicht lügen, ich glaube von 2009 ist Dark Souls 1. Lüge ich? Ich weiß nicht,
könnte.
11? 9 oder 11? Ich kann sagen,
ich glaube 9 ist Demon's Souls. 2009 war Demon's Souls.
Genau,
und
11 ist Dark Souls. Ja. Damals auch wirklich mit einem ganz schrecklichen PC-Port, Dark Souls 1. Ne? Also hat nur Probleme gemacht. Games for Windows Live hat das noch mitgespielt. So furchtbar, wie es hätte sein können, war es. Es sah dementsprechend für die Zeit sicher ganz cool aus und die Atmosphäre hat funktioniert. Kommt aber absolut nicht an Dark Souls 3 ran. Also das ist wirklich der Wahnsinn. Die Grafik ist jetzt natürlich sicherlich auch nicht das Beste, was man jemals gesehen hat. Also es ist kein Benchmark. Aber die Atmosphäre macht es einfach.
Aber es ist halt auch das Design. Wie
genau.
Ja auch mittlerweile geht es ja gar nicht mehr sogar um die Plastizität oder wie realistisch ist das alles, sondern halt wie wirkt das Ganze in einem. Ne?
Genau, also es ist wie ein großes Gemälde und das wird auch im Spiel teilweise sehr eindeutig referenziert. In Teil 1 gibt es auch eine Welt, die man durch ein Gemälde betritt und so Sachen. Also das Spiel ist sich dessen auch sehr bewusst. Aber es ist einfach unglaublich, wirklich gemalt. Es ist natürlich irgendwo stilisiert, das merkt man auch, aber es sieht unglaublich malerisch aus. Sobald man die erste Gegend verlässt, indem man so noch so ein bisschen tutorialmäßig in die eine Hand genommen wird, sieht man schon eine riesige Welt vor sich, bestehend aus Bergen, aus Wolken, Decken, mit ganz vielen Dingern, die man ganz weit in der Landschaft sieht. Und wenn man noch ein bisschen weiter im Spiel kommt, kurz nach dem zweiten Boss, also nach dem ersten richtigen Boss quasi, öffnet sich ein riesiges Tor und man steht vor so einer abgerissenen Brücke und man sieht wirklich die gesamte Spielwelt. Das ist ein absoluter Gänsehautmoment in dem Spiel. Und wenn man sich später bewusst wird, wenn man das Spiel durchgespielt hat, dass man alle diese Orte, die man von dieser Klippe aus sieht, in die Ferne. Es ist wirklich, wirklich wie ein Gemälde. Es ist unglaublich, dass man alle Orte, die man da sieht, wirklich besucht im Spiel. Außer einen, der vielleicht DLC wird, man weiß es nicht, ist das was ganz Besonderes, was du bei ganz wenigen Spielen hast. Du hast einfach immer das Gefühl, in derselben Welt zu sein. Wo du hinläufst, kommst du hin. Du siehst, wo du hingehst. Es gehört einfach alles zusammen. Und das fehlt vielen Spielen. Durch Instanzierung zum Beispiel geht das verloren. Aber auch dadurch, dass es einfach irgendwie nicht aufgeht. Bei Dark Souls 2, ganz praktisches Beispiel, ist das nämlich gehörig schiefgegangen. Da ist man in einer Gegend, da nennt sich Earthen Peak, so ein Giftschloss. Und da geht man komplett durch. Das ist auch irgendwie nur nachvollziehbar. Also man sieht das vorher, man geht dann da durch und kommt an die Spitze. Und da ist dann der Boss. Und hinter dem Boss ist ein großer Aufzug, der führt nach oben. Und wenn man da rauskommt, ist man in einer großen Festung, die in Lava schwimmt.
Also irgendwie, das macht wir waren Sinn. Vorher auf einem Gipfel und fahren dann nach oben.
Wir waren vorher im Schloss, okay. Über dem Schloss war ganz viel Himmel, da war auch kein Aufzug zu sehen. Und plötzlich ist man in einem in Lava schwimmenden Schloss. Das macht keinen Sinn. Und das, wenn einem das bewusst wird, wirft einem das heraus. Das macht Dark Souls 3 nicht, das geht gar nicht. Das ist alles, gehört alles zusammen. Das ist was ganz, ganz Besonderes, was auch die Atmosphäre einfach, einfach das Setting schon so krass stärkt, das fehlt einfach ganz vielen anderen Spielen.
Waren das andere Entwickler bei Dark Souls 2?
Kann ich dir nicht hundertprozentig sagen. Es war auf jeden Fall nicht unter der Leitung von Miyazaki.
Ja, ich hatte mir sowas auch gelesen, genau. Dass der Chefdesigner irgendwie nicht am Start war.
Das meinte ich ja.
Das nicht so aus einem Guss war.
Genau, das meinte ich ja. Miyazaki war nicht am Start. Das ist der, auch Demon's Souls gemacht, also der Vater der Serie, so wie Sid Meier der Vater von Civilization ist und es ohne den undenkbar wäre. Er hat auch Bloodborne gemacht. Das ist der Grund, warum er Dark Souls 2 nicht dabei ist. Er hat auch Bloodborne gemacht. Und das sieht man auch. Man sieht auch in Dark Souls 3 ganz klare, nicht nur Bloodborne-Referenzen, ne? Also das Spiel irgendwie weiß, dass es Bloodborne gibt. Davon gibt es im Spiel übrigens unglaublich viel. Also das Spiel hat sowas von viel Fanservice, aber ohne unangenehm zu werden. Also ohne, dass man denkt, das ist jetzt einfach nur, um hier die alten Dark Souls-Fans und Bloodborne-Fans zu stimulieren, zu befriedigen. So ist es nicht. Aber das ist sehr schön. Aber genau.
Wohlgestreute, kleine Aufmerksamkeiten.
Genau, die auch irgendwie die Story so ein bisschen für die ganz harten Cracks ein bisschen zusammenteilt. Das ist ganz schön.
Ja, muss ich sagen, also bei Dark Souls 3 merkt man auch wirklich den Einfluss von Bloodborne. Alleine die Geschwindigkeit. Ja. Und ich finde, das ist
genau, man
sehr
merkt
schöner.
Es im Gameplay mehr. Man merkt es zwar auch in der Optik, aber vor allem im Gameplay. Es spielt sich, ich muss zugeben, ich habe Bloodborne selber nie gespielt, aber man sieht es schon, es spielt sich ähnlich. Es ist deutlich schneller als Dark Souls 1. Es ist wesentlich weniger hakelig, was eins der großen Probleme vor allem für Einsteiger bei Dark Souls 1 ist. Und es fühlt sich einfach richtig an. Das ist das Wichtigste bei den Spielen überhaupt, denn sind wir mal ganz ehrlich, eigentlich ist das Spiel nicht unglaublich schwer. Das Schwierige ist, das Spiel zu verstehen zu lernen, damit umgehen zu lernen, dass man ständig stirbt, dass es völlig okay ist, ständig zu sterben, dass es dazugehört und dass man eben nicht auf die klassische Variante
geht. Und auch ganz schwer für Spieler, also ist mir am Anfang immer so gegangen, Geduld zu haben.
Genau.
Nicht den Hit kriege ich
mein
noch durch.
Mein größtes Problem.
Ich warte noch und okay, der macht jetzt nochmal seine Angriffe. Ich weiß, was er tut. Ich habe noch Zeit, danach ihm den letzten Hieb
genau.
zu geben. Ne?
Und du wirst halt für Fehler einfach sehr hart bestraft, wo du bei anderen Spielen dann einfach noch ein paar Chancen dazu kriegst, damit du nicht zu frustriert bist. Das Ding ist aber nur, dass du es halt immer selber schuld bist bei Dark Souls, wenn dir irgendwer einen drückt. Manchmal hast du es nicht ganz im Griff, wenn die Kamera ein bisschen rumspackt. Und das sind Probleme, die auch Dark Souls 3 weiterhin hat. Also, dass die Kameraführung manchmal ein bisschen hakelig ist, dass man in Wänden hängen bleibt und man dann doch mal irgendwie den finalen Schlag kassiert, nur weil man gerade nichts gesehen hat. Das sind Sachen, die hatte Dark Souls immer und ich befürchte, die lassen sich nicht vermeiden durch dieses Third-Person-Ding, das man da einfach spielt. Damit muss man leben können. Aber sonst bestraft man sich eigentlich immer nur selbst, weil man selber schuld ist, wenn man stirbt.
Wo steht Dark Souls 3 für dich auf dem Treppchen der Souls-Spiele?
Für mich jetzt, nachdem ich muss zugeben, noch nicht ganz durch bin, weil ich so ein Typ bin, der sich niemals Hilfe holen würde, zumindest inzwischen nicht mehr, bei den Bossen und deswegen hake ich noch an Zweien, bevor ich durch bin. Aber es ist meiner Meinung nach das beste Spiel. Das Schöne ist, was man bei dem beobachten kann, was bei vielen Spielen, die eine längere Reihe haben, nicht so ist. Man hat auch wirklich das Gefühl, der dritte Teil hat darauf gehört, was war bei den anderen gut, was war nicht so gut und hat das Beste mitgenommen. Das schaffen viele Spiele nicht, weil dann doch wieder irgendeine blöde Spielmechanik aus dem Nichts kommt, die auch wieder nicht funktioniert und die man dann beim nächsten Teil vielleicht wieder hätte ausbügeln müssen. Aber es gibt eben keinen nächsten Teil. Dark Souls 3 soll die Reihe abschließen. Und das ist halt was ganz Besonderes, finde ich persönlich, dass man das Gefühl hat, dass es funktioniert. Es gibt immer noch Sachen, die man kritisieren kann, ne? Absolut. Es gibt immer noch streckenweise irgendwo im Spiel Sachen, wo du denkst, das ist aber echt das blöd designt, das hätte man auch anders machen können. Aber gut, das hat man immer. Es gibt aber deutlich weniger Frustrationsmomente, so Kleinigkeiten wie das Bonfire, ne? Also der Safe Point, der Checkpoint, den man quasi hat.
Da, wo man sich retten kann.
Die sind zwar gut gestreut, die Gegenden sind sowieso, die Welten sind viel größer als vorher und du musst da erstmal durchkommen, aber die sind zum Beispiel nicht mehr so weit von den Bossen entfernt. Das heißt, wenn du ständig am Boss krepierst, was nun mal eben passiert, 20,
hast du nicht
30,
mehr diese Frustration,
mal,
dass du dich nochmal 10 Minuten genau durch den Trash
und das war bei den anderen
musst.
Spielen ganz schlimm und hat mir echt viel kaputt gemacht auch zwischendurch. Und deswegen hat es so lange gedauert, bis ich es endlich durch hatte. Man hat zwar oft mal eine etwas längere Strecke und man muss auch öfter mal Shortcuts freischalten, die nicht so offensichtlich sind, aber das kriegt man hin. Im Zweifel gibt es irgendwie Guides, die sollte man bei Dark Souls sowieso mal benutzen, kann ich nur empfehlen. Man macht sich nichts kaputt, wenn man die Wiki ein
bisschen
liest.
Willst du keine Hilfe holen?
Nein, keine Hilfe von Spielern. Ne? Also es gibt auch noch den Multiplayer-Modus, Koop-Modus. Das ist sehr schön. Leuten, denen das gefällt, ist das sehr zu empfehlen. Man kann es auch mit Freunden durchspielen. Inzwischen sogar noch verbessert. Du kannst ein Passwort eingeben, dann wirst du wirklich auch nur mit deinen Freunden gematcht. Ne? Also das ist wunderbar, wenn man das machen will, aber das nimmt natürlich einen kleinen Teil der Herausforderung auch weg. Das funktioniert einfach alles wunderbar. Es gibt ganz viele kleine Kniffe. Das Spiel ist einfach rund. Es funktioniert super. Der PC-Port ist perfekt. Also ich habe keine Probleme. Das muss man auch lobend hervorheben. Und das ist es halt im Kern. Es fühlt sich einfach am richtigsten an von allen. Dark Souls ist wirklich, it is in your fill. Meine ich jetzt nicht auf die Art und Weise. Ich meine, man hat einfach den Controller in der Hand und fühlt sich mit dem Spiel verschmolzen. Man ist einfach irgendwann drin. Man hat es irgendwann, ist es alles Muscle Memory. Und man boxt sich da so durch und glaubt auch mal, das Richtige zu machen. Das funktioniert halt. Und das ist ein Ding, da muss man bei Dark Souls erst reinkommen. Das ist eigentlich die Schwierigkeit, das wollte ich damit noch sagen. Also das Spiel ist eigentlich nicht schwer. Schwierig ist, das Spiel zu lernen. Aber dann ist man voll drin. Und bei Dark Souls 1 man war noch nie so drin wie bei Dark Souls 3. Mhm. Und das ist besser als bei allen anderen Teilen. Und deswegen ist es bei mir auf jeden Fall auf Platz 1 der Serie.
Gerrit Köppel kommt gar nicht mehr aus dem Schwärmen raus, was Dark Souls 3 angeht. Der PC-Port ist gut, die Versionen auf den Konsolen sehen wunderbar aus, besser denn je in der Souls-Serie. Und das Ganze ist auch noch ein ganz rundes Ding mit kleinen Feinheiten, die besser gemacht worden sind. Und jetzt aus dem Dark Souls Soundtrack hören wir einen Track, Abyss Watchers, einen der Bosse, die den ein oder anderen wahrscheinlich ein wenig länger aufgehalten haben. Wunderbares Boss-Design. Gerrit, was hast du?
Ganz toll. Abyss Watchers? Auch die auf jeden Fall und auch andere wirklich die besten Bosse im ganzen Spiel.
Auf jeden Fall. Hören wir rein und gleich geht's noch ein bisschen weiter über Dark Souls. Wir sprechen über unsere Erfahrungen, wie die wir mit der Souls-Serie gemacht haben und den ihr gerade im Hintergrund gehört habt. Kollege Thomas Steuer stößt auch dazu. Er ist nämlich ganz frisch an Bord in der Souls-Serie. And so the nightmare ends. Aus Bloodborne. Ja, so ein bisschen das Endthema aus Bloodborne. Und wir sind direkt wieder beim Thema. Wir sprechen nämlich weiter über die Souls beziehungsweise über die Bloodborne-Serie. Und hier im Studio bei mir sind Gerrit Köppel und Thomas Steuer. Thomas, du bist gerade frisch eingestiegen. Nicht mit Bloodborne, sondern mit dem Erstling. Also dem Erstling der Souls-Serie, Dark Souls.
Ganz genau, denn im Zuge dessen, dass Dark Souls 3 dann irgendwann für die Konsolen rauskam oder angekündigt wurde für den Zeitraum, haben sie halt irgendwann Anfang des Jahres auch Dark Souls 1 in die Liste der abwärtskompatiblen Spiele gepackt. Ich glaube Februar, März, so in der Ecke. Und ich hatte das auf jeden Fall noch, weil ich habe mir irgendwann auf der 360 mal so ein Double Pack an Spielen gekauft, als sie schon runtergesetzt waren. Das war zum einen The Witcher 2, womit ich quasi bei The Witcher richtig einsteigen wollte. Da hatte ich den Einser mal kurz auf dem PC gezockt und dann vergessen. Und zum anderen eben Dark Souls 1. Beide Spiele habe ich kaum gezockt damals, aber 360 ist auch schon wieder 3 Jahre her.
Du hattest Dark Souls noch original verpackt da stehen, bevor ich es mir gekauft habe.
Das kann sein, ja.
Ist wirklich so. Ich habe gedacht, was geht denn mit
denen? Ich habe immer mal gesehen beim Zocken, ne?
Du hattest so Angst.
Ja, ich hatte wirklich so Angst, es sogar aufzupacken. Ich dachte so, okay, ich weiß halt selber, wie ich reagiere bei schweren, frustrierenden Spielen. Ich rage halt wie Sau, schrei da rum und habe keinen Bock mehr. Ich bin so ein richtiger Weichei-Gamer geworden. Also ich laufe einfach gerne durch, lass mich berieseln, alles funktioniert und gut.
Aber ich muss sagen, ich hatte genau denselben Effekt auch bei Dark Souls, beziehungsweise bei Demon's Souls. Das ist nämlich damals, wenn ich mich nicht irre, auf der PS3 rausgekommen und da gab es das schon lange in Japan und ich meine, da wäre sogar schon Dark Souls 1 hier draußen gewesen. Da kam das hier in so einer schicken Version für die PS3 raus und da habe ich das gespielt und ich weiß, am Anfang haben alle gesagt, boah, das ist so hart und ich hatte echt bei jedem Schritt, also mehr die Hosen voll als in ich weiß nicht, Resident Evil oder Dead Space oder so. Aber nicht, weil es so gruselig war, sondern einfach, weil überall immer irgendwas um die Ecke kam. Und Demon's Souls hatte halt echt noch so gemeine Szenen am Anfang, wo dann irgendwer so mit einer Axt von der Seite kam, was mich jetzt halt nicht mehr überraschen würde, weil ich halt weiß ungefähr so, irgendwann kennt man sich ja so ein
das
bisschen
ist halt
aus.
So dann.
Genau.
Dann nimmt man das so hin.
Ja, aber das ist halt das Schöne bei diesen Spielen. Das erste ist immer das Schlimmste.
Ja, das Ding ist aber ja auch irgendwie, dass ich am Anfang, ich habe nie wirklich Let's Plays oder was geguckt. Ich habe natürlich gewusst, das ist bockschwer und blau und blö. Ich war aber auch immer irgendwie angefixt, weil Action-RPG mag ich halt auf jeden Fall auch. Und dann meine erste Berührung mit dem Spiel, das war sogar, habe ich glaube ich bei einem Kumpel angespielt, war halt wirklich dieser Anfang von Dark Souls nach dem Tutorial, nach diesem, wo du, wenn du vom Drachen abgeholt wirst, also wo du quasi in Lordran einfach startest, rennst so ein bisschen über Wald und Wiesen und triffst die ersten Gegner und ich halt sogar in diese kleinen pisseligen Skelette renne ich halt wirklich einfach mal rein und schnetzel und drücke die ganze Zeit irgendwie R und R und R und das funktioniert natürlich nicht. Ja, also bei Dark Souls geht ja ums Timing. Du drückst und dann wird die komplette Schlaganimation ausgeführt und dann kannst du wieder ausholen und schlägst nochmal. Du kannst aber natürlich nicht hingehen und klick, 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 da schnetzeln, als wärst du in Diablo.
Kannst du mir nochmal zeigen, wie das geht? Mit dem Schlagen?
In mit dem Schlagen? Einfach ausholen und vorschlagen. Und dann wieder zurück. Du musst natürlich auch die Rückwärtsbewegung deines Schlages mit einplanen.
Ja, aber da ist was dran. Das ist einer der grundsätzlichsten Unterschiede zu den meisten Slash, also so, ja, eben wie Diablo,
Devil May Cry oder so halt, wo du halt einfach nur ne, hohe Kombos und
ja, das ist einem als jemand, der lange schon spielt, gar nicht mehr so bewusst. Aber na klar, du hast bei Diablo, du klickst und dann wird geballert, ne?
Genau.
Und dann wird geschlagen. Und das
geht auch schnell. Die
dann machst du Kombos,
geht schnell.
Genau. Und wenn du es vor deinem Gegner machst, hast du halt gewonnen. Bei Dark Souls ist es vom Gegner abhängig. Ne? Manchmal greifen die ein bisschen schneller an als du.
Das ist das nämlich. Die Gegner dürfen das ja. Die dürfen mal dreimal nacheinander zack, zack, zack machen.
Und je nachdem, welche Waffe du hast, je nachdem, wie viel Equipment du anhast, je nachdem, welchen Schlag du benutzt, gibt ja auch noch genug Möglichkeiten, eine Waffe zu benutzen. Bei Dark Souls 3 sogar noch mehr als je zuvor.
Einhändig, zweihändig. Bei Dark Souls 3, der Söldner hat sogar zwei Waffen in der Hand.
Ja, es gibt Waffen für beide Hände. Es gibt aber verschiedene Movesets, je nachdem, wie du es trägst. Es gibt die neue Battle Art, heißt das. Also noch eine Spezialattacke, die bei jeder Waffe einzigartig ist, wahnsinnig viele Möglichkeiten halt durch Spiel sich
so ein bisschen zu prügeln. Da merkt man dann noch wieder die Komponente zu oder die Überleitung zu Bloodborne, weil da hast du jetzt halt auch diese Waffe zum Beispiel der Abyss Watchers, über die wir ja gerade eben schon gesprochen haben, in Dark Souls 3, wo du so eine Kombinationswaffe hast, wo du halt ein Langschwert hast und noch so ein Dolch und damit kannst du zum Beispiel jetzt verbinden. So, das ist ja.
Das ist auch neu, sowas. Du hast auf jeden Fall das Schöne bei Dark Souls, du hast, und das finde ich ist so ein Rollenspielelement, das auch ganz klar da vorhanden ist und das für mich immer zu einem Rollenspiel gehört, sei es The Witcher, sei es Skyrim. Und bei Skyrim zum Beispiel ist es viel zu kurz gekommen. Du hast halt einfach ganz viele Möglichkeiten, Ausrüstung zu benutzen. Bei Dark Souls weniger die Rüstung, die hat eher was Fashion Souls-mäßiges, ne, so wird es im Netz genannt. Also da geht es mehr um die Optik. Aber die Waffen sind alle unglaublich unterschiedlich und mit unterschiedlichen wirklich komplett unterschiedlich. Du hast verschiedene Movesets, du hast gerade im dritten Teil wahnsinnig viele Waffen, zwischen denen du wählen kannst. Jede Waffe braucht irgendwie einen speziellen Bild auch noch, wie du deinen Charakter levelst, was du aber auch respecken kannst, ne? Wie es am meisten Sinn macht. Und jede Waffe ist valide und das finde ich das Schöne. Es gibt natürlich ein paar Underdogs, so, die sind jetzt nicht so geil, aber auch die haben ihre Vorzüge. Das Wichtigste ist nur, dass du persönlich dich mit diesem Moveset irgendwie wohlfühlst. Das ist wie, als King Arthur-mäßig, hättest du 20 Waffen in einem Steinblock vor dir. Und dann ist eine dabei, die du rausziehen kannst, mit der fühlst du dich am wohlsten. Und meistens, weiß ich nicht, möchtest du gar nicht mehr wechseln.
Und es ist halt auch nicht irgendwie der Epic oder Legendary Drop, den du jetzt aus dem MMO oder sowas kennst, wo du halt eine besonders krasse Waffe und die musst du jetzt anziehen. Ja, beziehungsweise halt nicht so. Du findest schon verschiedene Sachen, aber jetzt gar nicht mal so. Ja, viel würde ich jetzt auch nicht sagen im Vergleich.
Das täuscht nur, weil du noch nicht so weit bist.
Ja, du findest irgendwann schon eine ganze Menge an Kram, wo du auch dann viel auswählen kannst. Aber das Schöne ist halt auch, wo ich so ein bisschen drauf hinaus wollte noch, dass du nicht unbedingt es darauf ankommt, okay, ich nehme jetzt die dickste Rüstung, so, sondern ich kann auch sehr effektiv sein, wenn ich schnell bin. Ich muss jetzt gar nicht mal die dicke Stahlrüstung und dann irgendwie mich hinter meinem Schild verstecken, sondern ich kann halt auch, wenn ich will, eher so auf so Schnelligkeit gehen und um den Gegner rumtanzen und damit genauso effektiv sein wie der große Krieger.
Aber
der
das erfordert natürlich noch viel mehr Mut. Das war auch lange mein Problem. Das Spiel spielt sich für einen Anfänger viel schöner als, so habe ich es mal genannt, das war ich über den Knight in Shiny Armor. Eine fette Rüstung, unglaublich großes Schild und ein ganz kleines Pisselschwert. Da brauchst du nur Geduld. Der Rest macht sich ein bisschen von alleine, weil du alles wegstecken kannst.
Ich habe das mal ausprobiert, jetzt sogar relativ am Anfang. Ich habe ja erst, glaube ich, drei Bosse besiegt. Diesen Stier habe ich noch besiegt bei Dark Souls 1. Irgendwie drei besiegt. Und ich habe ihm einfach mal irgendwann alles ausgezogen. Da war der komplett nackt. Sieht halt ein bisschen scheiße aus, weil er der Untoter ist, ne? Aber du bist auf einmal so mega schnell. Ja. Selbst in Dark Souls 1, was sich ja wirklich im Vergleich zu 3 so mega hakelig spielt. Also ein Kollege war bei mir, der hat den 3er jetzt gerade durchgezockt und der war schon gar nicht mehr, irgendwie hat sich gar nicht mehr erinnert an 1 und kam erstmal gar nicht mehr klar. Da haben wir echt dem Typ die ganzen Klamotten ausgezogen und danach konntest du auch wieder vernünftig spielen.
Ja, es ist halt ein Prinzip, was man sich erstmal nicht traut, wenn man so Spiele nicht gewohnt ist. Ich meine, klar kann man bei anderen Spielen auch dodgen. Auch bei The Witcher finde ich das zum Beispiel sehr effektiv im dritten Teil. Einfach zu dodgen und dann von hinten anzugreifen und so weiter. Da hat mir Dark Souls sehr geholfen. Aber bei den meisten Spielen ist es eben nicht so. Und du fühlst dich viel verletzlicher ohne Schild und ohne solche Sachen. Aber es gibt dir auch noch viel mehr, wenn du es dann auch noch schaffst. Und so Sachen hast du zuhauf in Dark Souls. Weswegen das Spiel auch unglaublichen Wiederspielwert hat. Und du es immer wieder anpackst. Und es ist auch so ein Spiel, dass wenn du halt scheiterst, dann machst du vielleicht immer längere Pause. Ich habe auch teilweise ein halbes Jahr Pause gemacht und dann weitergemacht. Aber irgendwann klappt es. Und niemand nimmt dir dieses unglaubliche Gefühl, endlich diesen Meilenstein irgendwie mitgenommen zu haben. Und da spielt natürlich auch die Legende um Dark Souls eine große Rolle. Also dass jeder sagt, es sei so schwer. Was, wenn man einmal durch ist, nicht mehr so richtig stimmt.
Das merkt man auch, wenn man dann nochmal einen zweiten Spieldurchlauf macht und dann auf einmal merkt, wie man durch die Bosse durchrennt, sozusagen. Und dann auf einmal irgendwie denkt so, Moment mal, boah, da habe ich mir so einen abgebrochen bei dem Boss und den habe ich jetzt gerade mal beim ersten Mal irgendwie so im Nebenbei gemacht.
Das geht wirklich wie Butter.
Hängt natürlich auch damit zusammen, was für ein Level du machst, ne? Also ich bin jemand so, wenn ich merke, oh, der Boss ist, da laufe ich eine gegen eine Wand, dann laufe ich nochmal ein bisschen rum, fahre ein bisschen EP, weil das ist ja auch so ein bisschen japanisch an Dark Souls, was ja das Setting gerade gar nicht ist, aber halt das Spielprinzip, dass du halt auch dieses Ausgrinden, wenn es halt sein muss.
Du kannst es machen, ja.
Genau.
Ich meine, es gibt genug Leute, die spielen es auf Level 1 durch und die sehen nicht so aus, als wäre es schwierig. Ne?
Ja. Das heißt, ich kann sogar im Prinzip die Waffe, die ich jetzt schon habe, noch behalten, so auf Stufe 20 oder was ich bin?
Ja, es ist auch bei Dark Souls 3 nach wie vor so, unter Umständen ist die Waffe, mit der du gestartet hast, die für dich beste, weil du dich damit am wohlsten fühlst.
Macht die später noch genügend Schaden oder hänge ich da eine halbe Stunde bei jedem Boss rum?
Das ist ja das Schöne an diesem Upgrade-System bei Dark Souls, das jetzt viel zu umfangreich ist, um da ins Detail zu gehen, aber du kannst aus jeder Waffe was Vernünftiges machen. Du hast Möglichkeiten, es zu infusen, nennt sich das, eben das auf deinen Spiel Stil noch ein bisschen anzupassen mit bestimmten Schadenswerten, die mit bestimmten Stats von dir halt scalen und so weiter. Da gibt es ganz viel, was du machen kannst. Sehr ausgeklügeltes System, deutlich umfangreicher als bei Spielen wie Diablo zum Beispiel. Und sehr eigen, also das hast du bei anderen nicht in der Art. Aber das macht damit auch nochmal sehr viel. Und da ist eben dann jede Waffe irgendwie valide, wenn du dich damit am wohlsten fühlst. Das habe ich bei Dark Souls 3 auch am meisten gemerkt. Da habe ich tatsächlich mehrere gefunden, die ich geil fand. Und jede spielte sich komplett anders, machte komplett anders Schaden. Und ich habe teilweise wirklich je nach Gegner die Waffe gewechselt, weil ich mich damit wohler gefühlt habe gegen bestimmte Movesets von Gegnern eben.
Hast du eigentlich einen Söldner gespielt in Dark Souls 3?
In Dark Souls 3 habe ich als Krieger angefangen. Mache ich aber immer eigentlich.
Ich normalerweise auch. Und ich habe jetzt bei dem Kollegen, bei dem ich es angezockt habe, mal den Söldner ausprobiert. Weil der auch so ein bisschen auf Geschicklichkeit geht oder Beweglichkeit.
Ja, das ist so ein Dex-Bild, heißt
genau.
Das in den Profis.
Und der Kollege meinte zu mir, es ist eigentlich egal, ob du Stärke oder Beweglichkeit machst, weil viele Waffen irgendwie auf beides so gescaled sind. Wenn
das man nennt sich bei Dark Souls Quality-Build. Und es gibt dafür auch eine Spezial-Infusion. Also du kannst dann eine Waffe quasi zu einer Waffe machen, die besonders gut mit Stärke und Geschicklichkeit gleichzeitig scaled. Also da gibt es unglaublich viele Optionen, was du machen kannst und das ist immer sehr von deinem individuellen Spielstil abhängig.
Jedenfalls ist mir bei dem aufgefallen, weil der ist ja auch der Charakter, der am Anfang sofort in jeder Hand so einen kleinen Dolch nehmen kann oder ein kürzeres Schwert. Und der ist ja sowas von unglaublich schnell, wenn der angreift. Also diese kleinen, normalen Pizzle-Gegner, die rusht er richtig weg.
Ne, das ist so ein Fechtschwert quasi. Rapier. Heißen die auch Rapier im Deutschen?
Ja, genau.
Die sind extrem schnell, aber die machen halt deutlich weniger Schaden. Das ist Stichschaden. Und spätestens, wenn du, ich weiß nicht, zu welchem Boss kommst, aber zu irgendeinem Boss kommst, der ordentlich stichschadenresistent ist, dann guckst du wieder blöd aus der Wäsche.
Dann brauchst du ein anderes Schwert.
Genau, du musst gucken, wie du durchkommst.
Ja, aber bei denen hast du halt wieder den Vorteil, dass du halt dieses Staggern, dass du die halt aus dem Rhythmus bringst. Dann können die halt nicht angreifen. Und dann schlägst du halt so schnell immer, dass die gar nicht in ihre Attack-Animation reinkommen. Also es gibt halt da so viele Sachen. Und
das geht.
Was wir auch noch gar nicht angesprochen haben, was wir jetzt auch nicht im Detail machen, es gibt halt noch ein komplettes Magiesystem. Es gibt Feuermagie, Pyromancy, es gibt Sorceries, es gibt dunkle Wunder, Hex, ja. Miracles, alles. Und das ist deutlich, noch deutlich komplexer als bei allen Spielen zuvor. Es ist einfacher zu verstehen als vorher. Das war nämlich nie besonders einfach. Und trotzdem komplexer. Nicht so stark, wie es mal war. Da muss, glaube ich, noch ein bisschen was gemacht werden. Aber du kannst auch komplett als Zauberer spielen. Du kannst auch beides mischen. So ein Paladin-Ding machen, weißt du, mit so Heilzaubern und was weiß ich. Obwohl
Wird
du allein
unterschätzt,
bist.
Muss ich sagen. Habe ich auch eine Zeit lang gebraucht, um mich überhaupt an die Magie ranzutrauen, weil du halt irgendwie gar nicht im Kopf hast. Das ist auch da.
Ich habe im zweiten Teil.
Eine ganz andere.
Ich habe da lange für gebraucht, weil ich sehr kompliziert fand, das System früher. Und dann im zweiten Teil mal so ein Paladin-Bild quasi gespielt. Ne? Dickes Schwert, dickes Schild, dicke Rüstung und die ganze Zeit heilen. Ist ein bisschen gemein, so, weil was soll schon schief gehen, aber es war cool. Du hattest ganz viel mehr Möglichkeiten und kannst du mal zwischendurch so einen Blitz schmeißen wie so ein Tor. Ist halt schon ganz cool.
Also und Thomas, jetzt nur so, um das mal so, bleibst du dabei? Bist du gerade so angefixt oder?
Es ist wirklich schwierig. Ich bleibe mit Sicherheit irgendwie dabei. Ich kann aber auch noch überhaupt nicht abschätzen, über welchen Zeitraum ich das irgendwie spielen werde, weil komischerweise, ich kann das maximal so eine Stunde am Stück spielen. Wenn ich dann irgendwas Krasses geschafft habe oder einfach mal viele Seelen gesammelt habe, weil ich auch gerade viel am Grinden, am Leveln einfach bin und gar nicht so richtig vorankomme, dann höre ich auch schon wieder auf, weil ich mir immer denke so, okay, jetzt hast du deine eigene Konzentrationsfähigkeit schon wieder genug strapaziert, erstmal für eine Weile. Und dann sehe ich das so, wie jetzt am Wochenende, komme da irgendwie zu einem Kollegen und wir wollten bei mir weiterspielen eigentlich und haben dann irgendwie, weil der Save nicht geladen werden konnte, mussten wir komplett neu anfangen. Und das alles, was ich in 3 Stunden gemacht habe, hat er einfach so in einer halben gemacht. So einfach durchgerannt, den ersten Boss flupp, den zweiten Boss flupp, den
dritten
Boss.
Aber das hat Spaß gemacht,
okay.
Oder? Und das ist noch so ein Aspekt, den wir zum Schluss vielleicht noch sagen können, für alle, die Dark Souls nicht haben und sich auch nicht an das Spiel rantrauen, was völlig legitim ist, ist auch nicht für jeden was. Es macht unglaublich Spaß, Leuten dabei zuzugucken. Dark Souls hat eine gigantische Twitch-Gemeinde, eine Speedrun-Gemeinde. Es ist super interessant zu sehen, wie krass die Leute teilweise schnell durchs Spiel kommen, was es für Routen gibt.
Wie die sich auch verhalten im
wie
Kampf.
Wie die sich verhalten, wie
Man
die das
machen.
Man
kann sich viel abgucken dabei.
Es ist auch eine sehr sympathische Szene, also es sind viele Streamer dabei, die wirklich auch cool sind, so, ne? Die jetzt nicht so diese Spacken-Streamer sind, die so hyperaktiv ausrasten, wirklich interessante Leute. Und ich kann nur empfehlen, wer sich für Dark Souls interessiert, aber sich nicht direkt ans Spiel traut, Leuten mal zugucken, wie sie spielen. Geile Erfahrung. Also ich habe teilweise schon lieber das gemacht, als irgendwie einen Film zu gucken.
Wobei man da jetzt noch zum Schluss merkt, dass jetzt auch gerade bei Dark Souls 3 die Popularität wieder so hoch ist, weil es jetzt gerade alle auch spielen. Also die Streamer haben jetzt auch alle angefangen. Die
das
auch
war bei
sonst
Dark Souls 2 schon ganz krass. Ja. Das hat dem guten Push gegeben, dann Bloodborne noch mehr. Und Dark Souls 3 hat gerade dadurch, dass es in Japan früher rauskam, nochmal richtig einen draufgesetzt. Und man konnte das Spiel, ich habe mich auch krass gespoilert, 2 Wochen bevor es hier rauskam, 3 Wochen sogar, in ganzer Länge komplett bei Twitch sehen, weil japanisch, aber
hast du komplett durchgeguckt schon, oder?
Ja, ich wusste alles vorher. Ich habe mich ein bisschen geärgert am Ende, aber ich konnte nicht.
Ich habe mich gewundert,
mir wäre die Hose geplatzt.
Als Leo dann irgendwann hier vorm Sender stand, Mitte April, und das Spiel in der Hand hat, dachte ich mir so, was ist jetzt erst draußen? Ich habe es noch nicht so richtig verfolgt, ne? Weil das haben auf jeden Fall, habe ich so bei Twitter oder irgendwann auch schon gesehen,
schon
dass Leute
überall.
Das schon einen Monat vorher schon gezockt haben. So, ne?
Für Fans echt schwer, sich nicht spoilern zu lassen, deswegen habe ich es gar nicht versucht.
Aber es geht ja ums Gameplay, nicht unbedingt darum, wie die Bosse aussehen.
Finde ich auch. Kann ich verstehen, wenn man es anders sieht, aber für mich war es auf jeden Fall das Hauptding.
Jedenfalls, um das nochmal abzurunden, kann ich echt nur die Empfehlung aussprechen an alle, die auch, wie ich dachten, von wegen so, ist nichts für mich, ist mir jetzt eh zu schwer, habe ich eh keinen Spaß dran und so weiter. Da hat man tatsächlich Spaß dran, weil es ist
etwas
unglaublich befriedigend. Das hat, dass jeder einzelne Gegner, dadurch, dass sich das ganze Spiel wie so eine Art Choreografie anfühlt, die man nicht auswendig lernen muss, die man einfach fühlen kann. Das ist wie Fahrradfahren so ein bisschen, Dark Souls. Also wenn man erstmal raus hat, wie das Kampfsystem funktioniert, ist wirklich jeder einzelne Gegner schon irgendwie wieder spannend, aufregend und macht Spaß. Egal wie pisselig und klein der ist.
Ich bin auch im Schnitt unglaublich schlecht im Spiel. Meine Frustrationsgrenze ist unglaublich gering. Das Spiel hat mich in einen neuen Zustand, in einen neuen transzendenten Zustand des Gamings bewegt.
Ich habe da wirklich so letztens einen lustigen Comic noch gesehen, ganz kurz noch. Irgendwie, you before playing Dark Souls, also ganz rudimentär gezeichneter Comic, so ein Typ, der einfach nur so Hängeschultern hat und ganz dünn ist und so rumhängt. Und dann you after playing Dark Souls und dann wie so ein Steroidbomber aufgepumpt und die Arme erstmal hoch. Ne? Du wirst besser beim Spielen,
schön
definitiv.
Wär's,
Im Geiste.
Äußerlich
Im Geiste,
nicht,
ja.
Ne, aber deine
wie gesagt, ich habe eine neue geistige Stufe des Gamings erreicht. So, ich bin der Post-Gamer.
Also ich muss dazu auch sagen, gerade bei Dark Souls gab es echt so Momente, wo du dann halt einfach wirklich dann aufstehst und denkst so, verdammte Scheiße, jetzt habe ich diesen blöden Boss endlich liegt da im Dreck, endlich. Ich habe schon vor einer Stunde gesagt, nee, boah, mach aus und dann, komm.
Manchmal schmeißt man ausgerechnet dann aus, dass ich den Controller aus dem Fenster, einfach aus Freude.
Genau.
Ups.
Passiert auch bei Dark Souls.
Alles passiert.
Ja, bei großer Redebedarf auf jeden Fall über die Souls-Serie haben wir ein wenig reminisziert. Kollege Thomas Steuer, der gerade so eintaucht in die Souls-Serie.
Kosmos.
Genau, und wir werden mal gucken. Vielleicht wird er jetzt zum größten Anhänger und dann nächste
Vielleicht
Woche.
Vielleicht werde ich für meine alten Tage doch noch Pro-Gamer.
Mess die Muckis.
Mess die Muckis, genau.
Ihr hört jetzt erstmal hier auf Bike Controller auf Köln Campus Life of a Bowling Pin aus The Legend of Zelda Twilight Princess. Ein Remix von Hillian Lemon. Viel Spaß, bis gleich.
Hello, it's me, Mario. Woohoo! You're listening to Controller. Mamma mia, Mario's favorite. Yahoo! Here we go!
Heartache aus Undertale, dem Soundtrack vom gleichnamigen Spiel von Toby Fox, der das ganze
dem
Ding.
Dem gleichnamigen so ein bisschen, Entwickler.
Dem gleichnamigen Entwickler, der auch die Musik gemacht hat. Und
zum gleichnamigen Spiel.
Genau, Undertale, eines der Highlights meines letzten Jahres, haben wir gerade eben noch drüber gequatscht, was ich echt so ein bisschen, wo ich meine Meinung krass zu geändert habe, hätte ich nicht gedacht.
Da hast du mal drüber geschimpft.
Ja, da habe ich mal drüber geschimpft, ziemlich viel, aber in der Hitze, wenn mich die Wallung überkommt, das die Emotionen.
Du bist ein emotionaler Mann, du bist ein Mann der Emotionen, du kannst dich ja hier am Mikro selbst kaum im Zaum halten, das ist ja echt unfassbar.
Ja. Ob jetzt Kollege Julian Farrent, von dem wir jetzt gleich einen Beitrag hören, ob er auch ein Mann von Emotionen ist, das werden wir, davon werdet ihr euch selbst überzeugen müssen. Und zwar hört ihr jetzt von ihm gleich was über Spiele nicht zu Ende spielen. Alex, bist du auch so jemand, der Spiele nicht zu Ende spielt?
Ich bin jemand, der Spiele zu Ende spielt. Weil dann habe ich es installiert und dann muss ich bei Steam sonst ein anderes runterladen und denke ich mir, nee, komm, dann spiele ich das lieber zu Ende, was ich gerade habe.
Echt? Hat sich das bei dir geändert oder bist du
nee,
da
aber
so
ich zocke natürlich auch Sachen an, aber da ich Sachen anfange, von denen ich eigentlich weiß, dass ich da grundsätzlich Bock drauf habe, bleibe ich dann irgendwie auch dabei. Weil ich bin auch,
ich bin
auch ein im Kino zum Ende Sitzenbleiber.
Ja, gut, so das ist ja was anderes. Aber bei so einem 20-30 Stunden Spiel, da.
Also ich kann mich.
Dass dann eher eigentlich nur ein 10-15 Stunden Spiel ist.
Ich kann mich irgendwie oft auf das meiste eigentlich einlassen meistens. Also,
du hast doch auch Dark Souls installiert.
Ist das ein Moment. Spiel? Es gibt Spiele, die fange ich an, die spiele ich eine halbe Stunde und dann höre ich auf.
Ja gut, aber das ist doch nicht zu Ende spielen.
So, genau, sobald ich aber so ein, zwei Stunden investiert habe, bleibe ich. Also ich höre nirgendwo mehr ab der Hälfte auf oder so.
Okay.
Das passiert eigentlich sehr selten.
Ja, da muss ich sagen, ich spiele sie dann irgendwann zu Ende, aber da liegt dann manchmal, ich habe mal jetzt auf die Uhr sozusagen geguckt und bei mir liegt mittlerweile so ein Spiel, spiele ich so im Zeitraum von 2-3 Monaten durch tatsächlich. Das dauert bei mir echt so lang, weil dann lege ich es mal weg. Dann kommt wieder was anderes. Ich bin so übersättigt. Ja. Und dann gehe ich mal wieder zurück zu den althergebrachten Hearthstone, NBA, weiß ich nicht, schieß mich tot. Ja. Und da zu diesen Lückenfüllern. Und dann, heute keinen Bock, wieder.
Gut.
Dann, aber wir hören erstmal rein, was der Kollege Julian dazu sagt, ne?
Richtig. Muss ich hier jetzt auf den Knopf drücken?
Damit du musst jetzt auf den Knopf drücken, auf Start.
Mit Start. Genau. Und dann geht dann müssen wir
dann
leise
der Beitrag
sein.
Dann müssen wir
dann
leise Beitrag losgehen.
Ja. Okay. Spiele nicht zu Ende spielen.
Köln Campus.
Julian.
Und die Welt.
Alle paar Wochen passiert es. Ein paar Euro sind übrig, etwas Langeweile natürlich auch dazu. Logischer Schluss. Mann, wie wär's eigentlich mit einem neuen Videospiel? Im Laden wird dann irgendein Mist gekauft. Ja, einfach weil ich jetzt ein neues Spiel haben muss. Dann natürlich eine unglaubliche Vorfreude. Zu Hause wird erstmal direkt die Konsole angemacht. Junge, ich kann einfach fliegen, ich kann Feuerblitze schießen, ich bin so stark, Junge, ich kann einfach alles machen, ich bin fucking Gott, Alter. Ich bin einfach nur ein Gott in diesem Spiel, das ist so geil, Alter, das ist so...
Eine Ewigkeit später.
Ey, bestes Spiel der Welt, auf jeden Fall, Junge, das ist so geil. Boah, ich komme einfach gar nicht klar auf dieses Spiel. Nach der Euphorie kommt der Stress. Erschlagen von der Spielgröße traue ich mich an das böse Spiel nicht mehr ran und lass es verstauben. Wieso? Ja, weil ich an dem Spiele-nicht-zu-Ende-Spiel-Syndrom leide. Jupp, eine traurige, teure und sehr, sehr dumme Angelegenheit vor allen Dingen. Aber egal, weil Leute, ich habe Pokémon durchgespielt und keine Ahnung, Alter, wenigstens Pokémon irgendwie, oder?
Snatcher hier mit One Night in Neo Kobe City aus dem Spiel Snatcher. Und die Kollegen hier haben gerade gefragt, was ist denn eigentlich Snatcher für ein Spiel? Keine Ahnung, kennt kein Mensch. Ist von Hideo Kojima tatsächlich.
Was?
Ein Adventure, damals noch für, ist eine sehr gute Frage, wofür?
Für das Sega, für den Sega Neo Geo Virtual
Nee, ist
Sega
ganz,
Neo,
ist ein
Duo,
ganz,
Sega Neo Geo Entertainment System.
Ist ein ganz, vermutlich dafür. Ich kann es ja einfach auch gerade mal nachgucken, ne? Wer sind wir denn hier, die nicht einfach mal nachgucken?
Ich was denn eine Konsole, Snatcher, die einfach alle anderen Konsolenformate abspielt.
Oh, das sieht aber kultig aus.
Ich erkenne nicht tatsächlich. Sega Mega CD, MSX, PC Engine, PlayStation, Sega Saturn, PC 8801 und Sega Mega Drive. Genau, ist ein ja auch so ein bisschen steampunkig. Gute Frage. Cyberpunk. Und ja, hat einen ziemlich geilen Soundtrack. Auch gibt's auch einige modernere Versionen in den Metal Gear Spielen so ein bisschen versteckt. Da gibt's immer einiges Interessantes zu sehen. Und ich suche hier gerade mal so ein bisschen nach Musik. Ich weiß gar nicht, was wir... Und jetzt macht das System, please wait. Ich weiß auch nicht, warum.
Also, hier wird gerade wieder sowas von hinter die Kulissen geblickt.
Ja.
Von Köln Campus Controller. Das ist... wir leben einfach ein Leben auf der Metaebene.
Ja. Ich würde sagen, wir spielen erstmal einen Jingle, weil ihr wisst ja gar nicht, was ihr hier hört, weil es ist 21 Uhr und deshalb mal wieder ein kurzer Reminder.
Das Computer- und Videospielmagazin auf der 100,0. KC Controller, it's in a game.
It's in the game. Und wir sind wieder da. Controller, die zweite Stunde beginnt hier auf Köln Campus. Und wir sprechen noch über eine ganze Menge. Wir sprechen zum Beispiel über Overwatch. Alex, hast du auch dieses Wochenende Overwatch gespielt?
Overwatch, nein. Ich habe Overweight. Das reicht mir schon. Das ist, da arbeite ich gerade sehr hart daran, das wegzukriegen. Und das war mein Beitrag zum Thema. Nein, mit Overwatch habe ich mich gar nicht, weil ich, das ist ja so, ich kann zwischen Overwatch und Battleborn gar nicht unterscheiden irgendwie.
Was ist denn nochmal der Unterschied?
Ja, das weiß ich nicht. Die sind beides bunt und
sind die Leute, die Overwatch spielen, nicht Battleborn?
Richtig. Und tragen die Spieler von Battleborn
nicht alle Overwatch? Klug gemacht von Blizzard, dass die jetzt das Open-Beta-Wochenende gemacht haben, in der Woche, wo Overwatch gerade rauskommt, wo es ja so ähnliche Spiele sind, ne?
Ja,
Füchse da.
Ja, aber mich hat das so sehr verwirrt, dass ich von beiden einfach Abstand genommen habe, weil das ist sowas, mich da das ist mir alles zu viel. Das ist, ich komme in dieser modernen, schnellen, verwirrten Gesellschaft einfach nicht mehr klar.
Ja, das ist halt hart, ne? Das ist das los, ne? Und dann spielt man auch Spiele nicht mehr zu Ende und fängt sie an und sie verrotten in der Steam-Library und man ist völlig verwirrt.
Man weiß gar nicht mehr, man verliert den Fokus.
Ja, man verliert völlig den Fokus. Ja.
Das würde uns hier bei der Sendung aber nie passieren.
Nie passieren. Hier den Fokus und auch nie, dass wir irgendwie gerade so mal 2 Minuten überbrücken müssen, weil wir ein bisschen Musik suchen müssen oder sowas, ne?
Nein, das würden wir hier bei Controller niemals tun. Dafür sind wir einfach zu professionell.
Das ist das Stichwort Musik. Wir hören jetzt nämlich noch einen Song.
Was denn? Hast du was Feines ausgesucht?
Ja, ich habe was ausgesucht von Ryu Nagamatsu. Princess Zelda-Theme.
Das ist Landsmänner von mir.
Ah.
Ryu Nagamatsu.
Ja, ja. Aus Zelda A Link Between Worlds.
A Link Between the Worlds.
Für den 3DS. Hört ihr jetzt hier auf Controller. Am Mikrofon sind Max Heck und Alex Dorn.
Hallo.
Hallo. Mein Kollege Alexander Darm steht hier bei mir im Studio und Thema des Abends, Dark Souls, da sind wir dabei. Da sind wir dabei. Da
Mann, ist schwierig.
Ja, genau. Der Alex, du hast Dark Souls 3 gerade frisch durchgezockt und wie war's?
Ja, richtig. Ich habe es letztes Wochenende geschafft und tatsächlich eine von den, glaube ich, 3 Endsequenzen gesehen.
Okay, ja, Respekt, sage ich da mal an dieser Stelle. Ich bin noch nicht ganz durch, hake noch so an einem Boss. Wir haben ja schon gesagt, dass die From Software-Spiele als sehr schwierig angesehen werden.
Genau, und das war dann auch der Anstoß für mich, ein bisschen mehr über Schwierigkeitsgrade nachzudenken. Das habe ich dann auch am Beispiel von Dark Souls 3 getan. Mir ist nämlich aufgefallen, dass man, wenn man Videospiele bespricht oder auch analysiert, eigentlich nie über den Schwierigkeitsgrad als stilistisches Mittel spricht.
Ja, das ist ja eigentlich zumindest das Gameplay ausmacht. Und da sollte man ja eigentlich auch drüber sprechen, wobei, viele haben ja mittlerweile so diese Option, ne? einfach, mittel, schwer. Was genau meinst du jetzt mit stilistischen Mitteln in dem Fall? Ist das so eine Metapher oder?
Ja, im Prinzip schon, ja.
Wie hast du dir das so gedacht?
Mit stilistischem Mittel meine ich eben ein Mittel, was das Medium hergibt, in unserem Fall das Videospiel, was der Künstler dann bewusst einsetzt, um bei dem Konsumenten, in unserem Fall dem Spieler, dem Gamer, um bei ihm eine emotionale Wirkung zu erzielen. Das kann eine besonders üppige Beschreibung eines Busches von Hermann Hesse sein, so ein Stilmittel, eine Metapher von Nietzsche, ein Kamerawinkel von Hitchcock oder eben auch der Schwierigkeitsgrad eines Videospiels, in dem Fall dem von Hidetaka Miyazaki, dem Schöpfer der Souls-Spiele.
Hm. Jetzt ist das dir bei den Dark Souls-Spielen wahrscheinlich vorgekommen, weil die so schwierig sind, denke ich mir jetzt mal. Oder warum ist dir das bei keinem anderen Spiel augenscheinlich ins Gesicht gesprungen, sage ich jetzt mal.
Richtig, wie wir jetzt schon tausendmal gesagt haben und auch generell, wenn man über die Souls-Spiele spricht.
Entschuldigung. Sind die Dark Souls-Spiele, sind die eigentlich schwierig? Ich habe da mal eine Frage.
Das ist eine gute Frage.
Also wir haben eine Hörerfrage zugeschaltet aus dem Redaktionsraum.
Sind das schwierige Spiele? Sind die schwierig?
Nee, die sind eigentlich relativ einfach. Aber der Alex zum Beispiel, der ist halt einfach so, das nennt man Pet-Legastheniker.
Ja.
Und der läuft immer nach links, obwohl er eigentlich nach rechts laufen will. Ne?
Und deswegen fandst du das schwierig. Obwohl das eigentlich einfach ist. Mensch.
Wenn Max das so sagt, Sache dann wird geklärt. Das so stimmen.
Okay, danke. Weiter im Text.
Genau. Dark Souls wird halt als auffällig schwierig wahrgenommen, wie wir jetzt schon mehrfach gehört haben. Und das hat dann eben auch eine extrem starke emotionale Wirkung auf uns als Spieler, manchmal bewusst und manchmal unbewusst. Dazu hat Miyazaki selbst auch etwas sehr Interessantes gesagt, wie ich finde. Und zwar, also mein Japanisch ist ein bisschen eingerostet, aber ich habe es in etwa so übersetzt.
Dafür ist Alexander Dornheim hier.
Ich kann dir das Zitat sehr gerne vorlesen, wenn du magst.
Ja, nur zu.
Also, warte. Das Zitat ist:
Ich möchte, dass meine Spiele lieber als befriedigend und nicht als schwierig beschrieben werden.
Das ist mein japanischer Stereotypen-Akzent. Tatsächlich hat er aber gesagt, ich möchte, dass meine Spiele lieber als befriedigend... Das ist ja wie Overvoice, wie so eine Overvoice im professionellen Radio hier. Ich möchte, dass meine Spiele lieber als befriedigend und nicht als schwierig beschrieben werden. In der Tat ist es mein Ziel, den Spielern das Gefühl zu geben, dass sie etwas erreicht haben. Und dazu benutze ich den Schwierigkeitsgrad.
Also das heißt jetzt in dem Fall, der Schöpfer der Souls-Spiele ist in dem Fall gar kein Sadist und will uns alle nur bestrafen, sondern ja, er ist halt eigentlich, will er dir das bestmöglichste Spielerlebnis bieten.
Richtig, genau.
Verrückt, dieser Miyazaki, ein Fuchs.
Richtig, also er ist offensichtlich gar nicht so ein Sadist, wie man vielleicht meinen möchte, wenn man den einen oder anderen Tod stirbt in den Souls-Spielen. Und ja, dieses Konzept ist bei mir auch genau aufgegangen. Das hat bei mir genauso funktioniert. Natürlich ist man gelegentlich frustriert, beißt in den Controller, schmeißt ihn an die Wand, erdrosselt seine Katze. Aber größtenteils fühlt man sich einfach extrem gefordert und dadurch vom Spiel ernst genommen. Und somit hast du dann auch wirklich Erfolgsgefühle wie bei keinem anderen Spiel.
Also jetzt muss man aber dazu sagen, das Prinzip funktioniert ja nicht bei jedem Spieler. Nicht jeder ist halt, ne, Dark Souls ist halt nicht Call of Duty, muss man da mal noch dazu sagen, zumindest was die Verkaufszahlen angeht. Und viele Leute haben da ja keinen Bock drauf und wollen sich halt diesem Schwierigkeitsgrad dann nicht aussetzen, sondern nehmen lieber dann easy und roffeln dann dadurch.
Ja, richtig. Letztendlich sind Videospiele wie jede Kunstform komplett subjektiv. Das heißt, jeder nimmt sie irgendwie anders wahr. Manche Leute fühlen sich, um nochmal auf die Beispiele von vorhin zurückzugehen, fühlen sich von den ausschmückenden Formulierungen Hesses gelangweilt oder von den Farben in Kubricks Filmen nicht sonderlich berührt. Und das ist ja auch vollkommen okay, das ist ja auch legitim. Und so ist auch der Schwierigkeitsgrad der Souls-Spiele nicht für jeden was. Allerdings merkt man auch, wie ich finde, allein daran, dass man eben keinen Schwierigkeitsgrad auswählen kann, allein daran merkt man schon, dass er halt wirklich als Stilmittel essentiell wichtig ist für diese Spielereihe.
Denn das wiederholte Sterben, was in Dark Souls ja halt häufig passiert, das passt dann thematisch ganz gut auch in die Geschichte rein, weil es geht ja um eine Seuche und es geht ja halt praktisch um die ja, Auslöschung des Lebens, der Existenz, kann man das so sagen?
Richtig, ja. Im Spiel wütet, oder in allen Spielen wütet eine Untotenseuche. Und genau, du bist in allen Souls-Spielen verflucht und kannst somit durch diesen Fluch nicht endgültig sterben.
Jetzt das weiß ich endlich, worum es in Dark Souls geht. Mann!
Ja, und die Leute, die in dieser Spielwelt halt mit dem Untotenfluch belegt sind, stehen nach jedem Tod wieder auf und verlieren dabei einen Teil ihrer Seele. Dieses Story-Element spiegelt sich also auch im tatsächlichen Gameplay wieder und trägt sowieso zu der ganzen düsteren, morbiden Atmosphäre bei.
Also, wir sollten den Schwierigkeitsgrad nicht als gegeben hinnehmen und auch vielleicht die Wahlmöglichkeit gar nicht mal so sehr in den Vordergrund stellen, sondern das vielleicht auch eher mal als Stilmittel verstehen, wenn wir über Videospiele sprechen, Alex, oder?
So sehe ich das zumindest. Wenn wir Videospiele als Kunstform wirklich ernst nehmen wollen, dann müssen wir auch über ihre Stilmittel sprechen, die wir in keinem anderen Medium finden können. Also, weiß ich nicht, Beleuchtung oder Flashbacks, das sind Stilmittel, die in allen anderen Medien, also zum Beispiel im Film kann die Beleuchtung stattfinden, Flashbacks im Buch oder halt auch im Film. Und ja, der Schwierigkeitsgrad ist halt eben ein Stilmittel, was nur Videospiele haben. Und der kann halt im Falle der Souls-Spiele auch ungemein dazu beitragen, was ein Videospiel in uns dann für Emotionen auslöst.
Der Schwierigkeitsgrad als Stilmittel in Videospielen, darüber haben wir gerade gesprochen. Alexander Dahm hat sich da mal so ein bisschen informiert und hat auch die ein oder andere Komponente zu anderen Medien, die ein oder andere Überleitung zu anderen Medien geschlagen. Und vielleicht sollten wir häufiger mal auch den Schwierigkeitsgrad wählen, den die Entwickler für das Spiel ausgedacht haben, denn ansonsten geht uns vielleicht ein großer Teil des Spiels verloren. Danke, Alex. Bei uns geht's jetzt weiter mit einem Track aus Halo 2, ein Spiel, was auch ziemlich frustrierend sein kann, wenn man es auf dem hohen Schwierigkeitsgrad spielt. Peril aus Halo 2.
Controller, das Computer- und Videospielmagazin auf Köln Campus.
Wir sprechen über The Walking Dead. Die Serie pausiert gerade, die TV-Serie, mit einem fiesen Cliffhanger, aber die Games von Telltale, die pausieren auch gerade, zumindest die Hauptserie, die Seasons, und da gab es auch einen ziemlich fiesen Cliffhanger, irgendwie überschneidet sich das da. Um die Wartezeit auf die dritte Staffel mit Clementine zu verkürzen, gibt es jetzt mal wieder ein Spin-off von The Walking Dead. Das kennen wir schon, mit 400 Days gab es das schon mal. The Walking Dead Michonne heißt das neue Ding. Dreht sich in 3 statt sonst 5 Folgen komplett um die Katana-Frau Michonne, die es auch im Fernsehen gibt. Thomas Steuer hat es gezockt. Heißt das, dass die Geschichte im Spiel nähert sich jetzt auch dem Fernsehen an, weil bisher war ja alles immer so ein bisschen getrennt davon. Und wenn, dann eher bei den Comics zu verankern.
Genau, also sie nähert sich insofern an, als dass Michonnes Seelenleben nun sehr stark beleuchtet wird. Es gibt immer wieder Flashbacks in ihre Vergangenheit, die halt auch andeuten, warum sie jetzt zu der stillen Kriegerin geworden ist, die sie eben jetzt ist, mit ihrem Katana. Und so nah haben wir sie im Fernsehen halt nie kennenlernen dürfen. Und das, obwohl die Serie ja seit einigen Staffeln immer wieder ganz viele Folgen produziert, die sich komplett auf einzelne Figuren fokussieren. Also du hast manchmal ja, dass wirklich nur 2 Figuren aus der Serie in einer Folge beleuchtet werden und der Rest, du weißt gar nicht, was der Rest gerade macht. Die kommen das nächste Mal dann erst wieder. Und trotzdem hast du eigentlich noch nie so tief in Michonnes Seele blicken können wie in diesem Spiel. Das heißt aber eben nicht, dass die Geschichte dieses Spin-offs mit der Serie kollidiert. Also es ist eine Vorgeschichte. Michonne ist noch mit einer völlig anderen Gruppe unterwegs und es gibt auch andere Feinde.
Spielerisch alles beim Alten. Sind wir jetzt wieder hier, was wir ja bei den The Walking Dead Spielen hatten, tatsächlich 2-mal. Wir haben eine neue Gruppe, die wird aufgebaut aus so einem ganz coolen Typen, der so ein bisschen Vaterersatz ist. Wir haben die Familie mit Kind vielleicht noch. Wir haben irgendwie so einen Typen, der so ein bisschen ängstlich ist. Alles beim Alten.
Genau, also das hast du auf jeden Fall auch wieder. Du hast auch wieder eine Gruppe, die quasi zusammenkommt, das gar nicht mal ihre Anfangsgruppe ist, die man sieht. Also sie findet auch wieder neue Leute. Du hast nur den Fokus auf diesen Leuten nicht so. Die sind, was die Charakterzeichnung angeht, sind die relativ oberflächlich gehalten, was aber nicht heißt, dass man sich mit denen nicht identifizieren kann. Also ohne jetzt da so viel verraten zu wollen, die anderen wachsen einem sogar tatsächlich in der kurzen Zeit, die das Spiel ja nur geht, doch sehr stark ans Herz. Hätte ich auch selber nicht erwartet. Ansonsten das Übliche, also auch in The Walking Dead Michonne wird eine Geschichte erzählt, also in die du als Spieler ja nur in Form von Dialogoptionen und Quicktime-Events eingreifen kannst. Das kennt man ja mittlerweile, also die Dialogoptionen, die verändern beim zweiten Durchzocken mit anderen Entscheidungen halt nicht so mega viel. Ich persönlich finde es nicht schlimm. Im Netz wurde es ganz schön gehatet, vor allen Dingen Michonne. wie gesagt, letzten Endes sind diese Games eben spielbare Geschichten in einem Universum, das man mag. Und deswegen finde ich es gar nicht mal so tragisch. Und ein zweites Mal zockt man es eigentlich in den seltensten Fällen durch, weil dafür bietet es spielerisch auch zu wenig. Und wie gesagt, die Hauptstory an sich läuft ja sowieso immer linear weiter. Was du in den vorherigen Spielen halt hattest, war, wenn du eine Gruppe von 5, 6 Leuten hattest, dann hast du es durchgespielt und 3 haben überlebt. Dann hast du es ein andermal durchgespielt und 5 haben überlebt. Aber die, die überlebt haben, waren auch nie wirklich essentielle Charaktere. Und so ist es halt eben in diesem Sinne hier auch. Die Quicktime-Events sind gefühlt häufiger geworden. Es gibt auch sehr viele Kampfszenen auf engen Raum gequetscht. Fand ich ganz in Ordnung, aber ist halt auch nichts Neues.
Mhm. 3 statt 5 Episoden. Jetzt hatten die Hauptstaffeln, sage ich jetzt mal, immer so eine Folge, die so ein bisschen so ein kleiner Hänger war. Tut das der Serie gut, dass wir das so ein bisschen entschlackt haben jetzt diesmal?
Ich finde ja. Also zumal du ja, wie gesagt, letztlich nur einen Charakter hast, auf dem der meiste Fokus liegt. Bei den anderen Walking Dead-Spielen konnte man sich diese Kürze ja auch gar nicht so richtig leisten. Also hier ist alles straff erzählt. Es gibt quasi nur 2 Settings. Eins davon ist für Walking Dead-Verhältnisse noch gänzlich unverbraucht. Und außerdem gibt es eben eine sehr klare und strukturierte, aber trotzdem mitreißende Handlung. Es passiert nicht viel, aber das, was passiert, hat eben Hand und Fuß. Und ja, es ist eben auf das Nötigste runtergebrochen, es kommt sehr schnell zum Punkt und das ist auch so das genaue Gegenteil der super zähen TV-Serie, ne, die ja mittlerweile so ein Minimum an Handlung auf 16 einstündige Folgen irgendwie zieht. Und ich muss sagen, nach so 2, 3 Walking Dead Staffeln im Fernsehen, die mich mega gelangweilt haben, habe ich es wirklich lieber so als im Endeffekt umgekehrt.
Jetzt sprechen wir so ein bisschen auch schon, gehen so ein bisschen in Zukunftsvoraussicht, Season 3 The Walking Dead Telltale, also gilt das dann auch für die Hauptspiele? The Walking Dead mit Clementine? Sollten die dann auch kürzer sein, oder?
Also Clementine darf gerne wieder in 5 Folgen aktiv werden, solange sie eben so schnell hintereinander veröffentlicht werden wie hier. Weil ja wirklich so jeden Monat kam eine Folge, hat man bei Telltale, glaube ich, so auch noch nicht gesehen. In den letzten beiden Staffeln hat man da halt immer sehr viel Zeit geschunden mit super langen, ausgiebigen Point-and-Click-Sequenzen. Also das heißt, dass du dann auch mal offene Areale erkunden konntest, rumgelaufen bist, mit jedem gequatscht hast, irgendwie so den weiteren Weg rausfinden musstest. Davon gibt's halt hier bei Michonne nicht so mega viele. Es geht also mehr Schlag auf Schlag. Das darf man gerne übernehmen für die 3. Staffel mit Clementine. Die Story ist nun mal einfach das Wichtigste bei diesem Game. Und die darf halt gerne schnell voranschreiten.
Mhm. The Walking Dead, Michonne, eine kleine Zwischenmahlzeit zwischen der 3. Staffel, gibt's für knapp 15 Euro bei Steam, auf Xbox Live und im PSN. Die Miniserie ist abgeschlossen. 3 Folgen sind's. Wie gesagt, Thomas Steuer sagt, lohnt sich auch trotz der Kürze. In der Kürze liegt die Würze sozusagen. Denn in knapp 5 Stunden seid ihr schon damit durch. Dafür geht's aber auch zack zack mit einer knackigen Handlung und interessanten Hintergrundinfos zum TV-Seriencharakter Michonne. Und wir hören jetzt aus The Walking Dead Season 1 Take Us Back von Alila Dian. Danke, Thomas. Kurz nach 9:30 mittlerweile und wir nähern uns einem der letzten Themen des Abends und zwar dieses Wochenende die Open Beta für Blizzards neues Spiel Overwatch.
Nicht nur dieses Wochenende, oder seit wann ist die dran? Die ist seit einer Woche dran, oder?
Ist seit einer ganzen Woche dran?
Ja.
Ich dachte,
also,
wir wären also letztes Wochenende gewesen.
Zumindest
Dienstag hat es angefangen, offiziell.
Aber es würde mir Angst machen, wenn es nur ein paar Tage gewesen wäre und ich auf die Stunden gucke, die ich gespielt habe.
Wenn du einen Key bekommen hast, konntest du Dienstag anfangen, alle anderen konnten Donnerstag anfangen.
Ja, ich konnte Dienstag anfangen, tatsächlich. Ja.
Und also heute ja auch noch, heute Abend theoretisch, also
Bis morgen genau. 19 Uhr. Es wurde um einen Tag verlängert. Ja. Ich muss aber durchgehen, ein Kumpel von mir gerade geschrieben, die Server werden down. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich habe ein bisschen Angst, nach Hause zu gehen.
Ja, es ist Maintenance, habe ich auch gelesen.
Okay, ist die normale.
Okay,
genau.
Wartung,
weißt du, wie lange?
Ja, ist bei Blizzard meistens so bis nachts irgendwie.
Ach, scheiße.
Bis 12, 1 Uhr.
Wir wollen es doch gleich noch, ja.
Ja. Vielleicht haben wir Glück. Auf jeden Fall Overwatch, das neue Ding und gerade irgendwie ja Zufall, auf jeden Fall gerade 2 sehr ähnliche Spiele mit Battleborn, was jetzt letzte Woche erschienen ist aus dem Hause 2K und Overwatch von Blizzard, so eine Art, ja, erklärt mal so ein bisschen, was genau ist Overwatch, Thomas?
Overwatch ist halt so eine Art MOBA, nur halt jetzt mit als Shooter quasi. Also du hast 5 gegen 5, spielst du in Teams. Ne, 6 gegen 6. 6. Sorry, habe ich vorhin schon mal falsch gesagt. 6 gegen 6 und du hast halt symmetrisch aufgebaute Arenen, wo es meistens Zielpunkte gibt, bei denen du dich quasi mit den Teams triffst und entweder muss dieser Punkt halt angegriffen oder verteidigt werden. Teilweise fahren auch irgendwelche so Wägen durch die...
Es gibt zurzeit 3 verschiedene Spielmodi.
Ja, die kann ich besser erzählen.
Es gibt 2. Einmal Assault.
Warum frage ich dich eigentlich?
Ja, ich weiß.
Also es gibt einmal quasi so ein
Escort... Weißt du, dass ich inkompetent bin?
Es gibt einmal so einen Escort-Spielmodus. Da ist das eine Team der Angreifer und das andere die Verteidigung. Und im Mirror-Match dreht es sich um. Das eine Team muss dann entweder direkt von Anfang an so einen Wagen schieben, wie bei Team Fortress. Das ist am besten der Vergleich.
Payload an, heißt an der Wagen dann auch immer.
Genau. Oder er muss erst einen Punkt erobern und da kommt dann der Wagen und dann geht's weiter. Und dann gibt's auch einen reinen Capture-Spielmodus, genau, wo
King,
beide...
King of the Hill ist dann neu dazugekommen in der Closed Beta Phase 2.
Ja,
vorher
genau,
gab's kein King of the Hill, das war komplett neu und jetzt genau, gibt's das auch Samia Maps.
Und es gibt auch noch Attack- und Defend-Dinger, wo man nichts eskortieren genau, muss, wo man nur die Punkte einnimmt.
Nur Control Points.
Das Spielprinzip übrigens am besten vergleichbar, meiner Meinung nach, durchaus mit den MOBAs aktuell. Nur eben auf eine etwas andere Art und Weise. Es ist nicht mit Smite vergleichbar, obwohl Smite ja so das MOBA in Third-Person-Perspektive ist. Ne?
Aber auch viele, ja sagen wir mal, Parallelen zu Valve's Shooter Team Fortress 2.
Genau, absolut. Also das ist der unverkennbare Vergleich, der aber auch meiner Meinung nach nicht ganz hält, weil Team Fortress 2 dann doch eher, ohne das abwertend zu meinen, so ein mit vielen Leuten draufgeplänkelt ist und Overwatch dann doch ähnlich wie MOBAs sehr, sehr taktisch ausfällt.
Ja, durchaus war das bei Team Fortress aber auch so auf höheren Ebenen.
Ja, natürlich, das gibt's immer.
Die aber sich auch jetzt nach Overwatch verzogen haben von Team Fortress.
Das stimmt, aber bei Overwatch... da kannst du halt nicht einfach nur draufkloppen. Das funktioniert nicht. Das geht immer schief. Wenn du, da ist es wie bei MOBAs, wenn du siehst, okay, die fünf anderen Randoms spielen jetzt hier alle mit den Hau-Drauf-Helden, dann bleibt dir nichts anderes übrig, als wieder den verkackten Support zu spielen, weil sonst kannst du das Spiel direkt einfach stecken lassen.
Mhm. Aber mal abseits jetzt vom Spiel her, womit es sich vergleichen lässt, ich so als Blizzard-Jünger sozusagen, der eigentlich fast alles von Blizzard irgendwie in den letzten Jahren gezockt hat, endlich mal eine neue Franchise von Blizzard, die sich nicht irgendwie auf althergebrachtes Warcraft, Starcraft, Diablo stützt, sondern halt wirklich mal ein frisches Universum, neue, wirklich auch sympathische Helden mit ziemlich viel Unterschied.
Genau, und das funktioniert sehr gut. Da hat Blizzard auch wirklich ein Händchen für und man merkt auch, dass da sehr viel Arbeit drin gesteckt. Angeblich ja sogar noch ein bisschen Überbleibsel von Titan, dem MMO, was die gecancelt haben. Angeblich ist Tracer, glaube ich, eine Figur, die da hätte vorkommen sollen. Die Helden haben alle sehr viel Charakter, das kann man, glaube ich, so sagen. Obwohl es keine richtige Hintergrundstory gibt, natürlich so ein Grundding, aber ich glaube, hier Michael Kaplan heißt er, glaube ich, ne, der Lead-Designer, hat auch irgendwo mal gesagt, die Story denken Jeff. Die sich so, Jeff Kaplan, genau.
Ich heiße Jeff.
Genau, Jeff Kaplan, die Story denken die sich so on the fly aus. Also so wie das Spiel wird, werden die sich dazu eine Story ausdenken, damit das Ganze so ein bisschen auch zu einer Welt würden, die Spieler ein bisschen eintauchen können. Ja, aber es steht nicht so im Vordergrund.
Die auch auf jeden Fall dem Spiel durch diese kleinen Videos und halt durch die kleinen Hintergrundgeschichten ja auch so ein bisschen Leben einhaucht. Ne?
Genau, absolut, weil eben es so viele verschiedene Figuren gibt und die jetzt einfach nur so als leere Hüllen dahinzustellen würde halt nicht funktionieren. Dafür sind sie auch zu verschieden und es würde dann zu random durcheinander gewürfelt werden.
Sie gehen das alles ein bisschen mehr wie die neuerdings beliebten MOBAs an, dass zwar die Charaktere irgendwie schon eine Hintergrundgeschichte haben, aber die nicht im Vordergrund steht, wie Gerrit schon ein bisschen angedeutet hat. Aber dass du dort dennoch, wenn du interessiert bist an Lore und so weiter, dich dann tiefer in die Materie hineinbegeben kannst. Wie zum Beispiel, dass eben zwei Charaktere am Anfang vom Spiel interagieren miteinander. Lucio sagt, wow, Diva, in Fleisch und Blut, kann ich ein Autogramm haben? Und Diva sagt, ja klar, aber gib mir auch deins, dein neues Album liebe ich. Und so Sachen halt, dass du so Kleinigkeiten hast, als jemand, der die Materie von der Lore nicht genauer kennt und das witzig finden kannst oder ignorieren kannst, wenn du einfach nur zocken willst.
Genau, das ist wirklich ganz süß gemacht, das merkt man auch zwischendurch.
Jetzt ist Overwatch ja, muss man dazu sagen, hätten nicht viele Leute gedacht, auch im Gegensatz zu den letzten zwei Blizzard-Projekten, kein Free-to-Play-Spiel. Das heißt, wir haben ein klassisches Vollpreisspiel. Alle Inhalte sind in der Box drin, die wir kaufen. Na gut, es wird vielleicht irgendwelche Season Pass oder irgendwelche Gedönse geben oder irgendwelche Add-ons oder sowas. Das
man
wäre
bestimmt
naiv
Kisten
zu sagen.
Ich hoffe, dass man Kisten kaufen kann. Ich gebe zu, ich hoffe es.
Aber es sollen alle Inhalte auf jeden Fall im Grundspiel von.
Genau,
also
wir
Charaktere
haben alle Helden
und alle Maps.
Wir haben Maps, alle Spielmodi. Wir haben kein Free-to-Play-Modell, wo wir nur fünf Helden die Woche haben und den Rest muss man sich irgendwie verdienen sozusagen.
Genau, dafür fällt das Spiel, kann man glaube ich schon sagen, an ein paar Stellen etwas spärlich aus zu Release. Wir haben zwar 21 Helden, was wirklich eine ganze Menge ist für so ein Spiel, die auch alle wirklich super funktionieren und super unterschiedlich sind und sehr viel Spaß machen. Wir haben aber eben nur zwei Spielmodi am Anfang. Wir haben zu Release noch kein Competitive Play, also noch kein Ranking-System, nichts. Das wird erst nachträglich eingeführt, weil da wohl noch gefeilt werden muss.
Haben sich übrigens viele drüber aufgeregt, dass
zurecht,
es wie
ja
immer bei Blizzard nicht direkt das Competitive-Gameplay geben wird, weil am Anfang alle gesagt haben, ah, bestimmt wird das eh wieder nicht zu Release kommen und dann, ach, vielleicht kommt es doch zu Release. Nee, wieder nicht.
Ich finde es auch ein bisschen blöd, weil letztendlich, da die das ja gerade so machen, dass sie die Beta zum Free-to-Play gerade raushauen, die das mal ausprobieren kann, willst du natürlich auch dann richtig loslegen, wenn es einmal losgeht. Und letztendlich kriegst du dann, wenn es rauskommt, eigentlich nur, in Anführungsstrichen, das, was du gerade hast. Was ich aber trotzdem völlig legitim finde, weil das Spiel halt wirklich mich völlig überrascht hat und unglaublichen Spaß macht. Und ich gar nicht weiß, wie ich diese, das ist total gemein, diese 2 Wochen Durststrecke jetzt aushalten soll. Das richtig Cold Turkey jetzt.
Mhm. Ja, aber man muss ja auch, also bei Overwatch ist ja halt auch dadurch interessant, weil es halt relativ einsteigerfreundlich ist. Du aber auch eine relativ große Range, sag ich mal, an Möglichkeiten hast, die du dir draufschaffen kannst. Also verschiedene Helden, die verschieden schwierig zu spielen sind.
Auf jeden Fall. Und das Schöne ist, dass es halt aktuell noch nicht wirklich sowas wie, und da ist es vielleicht gut, dass es noch kein Competitive gibt, so einen Meta gibt. Ne? Also so quasi, dass man weiß, die und die Konstellationen, die funktionieren besonders gut. Die Profis, die spielen auch so. Es gibt ein paar Helden, die haben sich rauskristallisiert. Da ist auf jeden Fall noch, also die sind ein bisschen zu krass im Vergleich zu den anderen. Lucio ist, glaube ich, führt da alle Listen an und Roadhog nervt mich tierisch. Also da gibt es so einiges, was, glaub, worüber alle meckern, glaube ich. Das Blizzard ist aber ganz gut im Balancing. Das ist ja, glaube ich, würden die meisten auch so sagen. Gibt bestimmt auch andere, die das anders sehen, aber vertraue ich doch recht gut drauf. Aber du kannst natürlich extrem viel machen dadurch. Ich merke einen gigantischen Unterschied, der natürlich auch normal ist, aber man merkt ihn wirklich ganz krass, ob du jetzt mal so einfach ein Spiel machst und mit irgendwelchen Leuten zusammengewürfelt wirst oder ob du wirklich 5 Freunde dabei hast, mit denen du das spielen kannst. Und die müssen gar nicht wahnsinnig erfahren sein mit dem Ding, aber du kommst ganz schnell in das Spiel rein, ist super einsteigerfreundlich, aber du steigerst dich auch sehr schnell rein. Also du fängst auch sehr schnell an zu überlegen, okay, nee, wir sind jetzt in der Verteidigung, wir brauchen jetzt noch einen Tank, spiel auf der Map lieber Reinhardt, weil Winston bringt's hier nicht so viel, weil es nicht so offen ist und so weiter. Also wir haben nicht, also ich in meiner Gruppe haben nicht lange spielen müssen, um wirklich auch solche Gedanken, so richtig taktische Gedankengänge zu entwickeln. Und das finde ich total aufregend und es gibt wenige Spiele, die das von Anfang an so channeln können.
Ja, man nennt das unter anderem auch niedriger Skill Floor, also du kannst niedrig einsteigen und hohes Skill Ceiling, also du hast viel Verbesserungsmöglichkeit nach oben. Und was auch du schon erwähnt hattest, Koordination ist halt der Schlüssel zum Erfolg. Wenn du koordiniert bist, brauchst du gar nicht 5 oder 6 Top-Spieler, sondern es reicht, wenn einer immer gute Ansagen macht, das habe ich sehr gut bei meiner Gruppe gemerkt. Wenn ich gesagt habe, jetzt hier, jetzt das, links oben werden wir geflankt oder so, wenn du sofort alle reagieren auf deine Ansagen und alle wie ein Mann funktionieren, klappt es einfach 10-mal so gut, als wenn du jetzt 3 richtig gute Spieler hast, die ihr Solo-Ding durchziehen. Das ist dann völlig egal. Klar, du kannst immer mit einer Widowmaker, mit einem Sniper, der Solo 3 Leute tötet, dann kannst du pushen, klar. Aber die Koordination, die macht letztendlich den letzten Feinschliff, die schafft die letzten paar Meter, die sorgt dafür, dass du das Game nach Hause bringst.
Eine kleine Sache, die mir noch aufgefallen ist, im Gegensatz zu den klassischen MOBAs, ist, dass, also zum einen, du musst nicht so viel lernen von den ganzen verschiedenen Helden, sondern du kannst erst mit nur einem spielen die ganze Zeit und auch nicht so viele Items, weil es halt keine gibt im Game. Und du hast jetzt auch nicht dieses, ich verrecke auf einem hohen Level und muss 2 Minuten warten. Und dadurch ist mein ganzes Team irgendwie gerade im Arsch, weil ich relativ schnell wieder nach vorne komme und relativ, dass das ganz gut läuft. Aber ist das so ein bisschen auch zu einfach, also zu casualig bei Overwatch?
Ich glaube, dass das doch in der Kritik stehen wird. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich persönlich empfand das als sehr angenehm. Und ich glaube, dass das auch viele Leute bei dem Spiel halten wird. Einfach weil es so einfach ist, reinzukommen. Weil du aber eben mit diesen einfachen Möglichkeiten doch ganz viel machen kannst. Die Helden in sich sind unfassbar unterschiedlich. Es gibt, ich überlege gerade nochmal, aber ich glaube, es gibt wirklich keinen Helden, wo du merkst, okay, eigentlich ist das fast der gleiche in Blau, was du bei vielen anderen Spielen hast, hier aber wirklich nicht. Also die sind wirklich einzigartig und jeder hat halt seinen Platz so, ne? Und wie gesagt, man merkt schon, auf bestimmten Maps geht das besser und das geht besser. Und letztendlich habe ich es auch gemerkt, manchmal hat es gereicht, wirklich bei einem Spiel auch 6 gegen 6, wenn man mit Freunden gespielt hat, einfach mal einen 9 zu nehmen, sich den kurz von einem Kollegen erklären lassen, was auf E passiert, was auf Schiff passiert und was eine ganz gute Combo ist, die man mal hier und da machen kann in Zusammenspielen, Synergie mit jemand anderem. Und dann drückt man nochmal auf F1 und kriegt nochmal alle Fähigkeiten in kurz mal erklärt. Man hat einen super Trainingsmodus, wo man alles mal ausprobieren kann. Ich kenne wirklich alle 21 Helden. Ich kenne die Skills. Ich weiß darauf, wie ich darauf reagieren kann. Das macht es halt eben wieder einfach. Du hast eine große Vielfalt, aber für jeden halt eben nur ein begrenztes Moveset, was das Spiel abwechslungsreich machst, wenn du abwechslungsreich spielst, aber eben es auch nicht zu hart macht, in einen Helden reinzukommen.
Aber wenn du jetzt zum Beispiel schon nach einer Woche sagst, du hast sozusagen alle Geheimnisse gelüftet, du weißt, wie der Hase läuft, bleibt dadurch da dann irgendwie der Wiederspielwert und auch der Langzeitspielspaß hoch?
Da habe ich ein bisschen Sorge nach wie vor, habe ich aber bei jedem Spiel, dass wir jetzt, ne, wir haben uns jetzt voll hypen lassen, jetzt ist es morgen vorbei und es wird ganz bitter wehtun, dann werden wir nochmal anfangen, wenn es losgeht, und dann ist es vielleicht nach 2 Wochen wieder vorbei. Das Kann sein, das kann ich jetzt noch nicht sagen. Die Möglichkeit besteht, es gibt zumindest meiner Meinung nach keinen Mechanismus, der das verhindert. Es gibt natürlich ein Level-System, es gibt aber noch kein Ranking-System. Man kriegt natürlich mit jedem Level eine Lootbox und kriegt neue tolle Skins, aber auch da gibt es aktuell noch nicht so viele, sag ich mal. Ich denke, man kann relativ schnell die haben, die man geil findet. Es ist ein bisschen schwer zu erkennen, was so der Incentive sein soll, Leute länger am Ball zu halten. Außer, dass sie wie bei Heroes of the Storm und Co. auch das Gefühl haben, yo, das ist mein Competitive Game, hier will ich mich reinsteigern, hier habe ich mein Team und hier geht es mir eigentlich hauptsächlich um den Erfolg und nicht um den Progress. Also, dass ich wirklich einfach nur ein Match spiele und ich will gewinnen, ich will nicht auch noch was zusätzlich davon haben.
Ja, da will ich gerade mal kurz reingrätschen, das leitet nämlich gut zurück auf diese 2 Minuten Respawn-Timer, die man in anderen Spielen hat. In Overwatch reicht es tatsächlich, wenn dein Reinhardt einen großen Fehler macht, also sagen wir, du hast eine Team-Kombo, die aufgebaut ist um diesen Tank rum, um diesen Reinhardt, der das ganze Team schildert, und wenn der halt dann einmal Mist baut und weg ist, kann das reichen, für ein richtig gutes Team komplett durchzupushen, den einen Punkt, den ihnen vielleicht noch fehlt, und dieser eine Tod kann dich dann auch das komplette Spiel kosten. Also durchaus gibt es da Möglichkeiten, das nach oben hin auszuschöpfen, wo halt am Anfang die Spieler noch nicht ausnutzen können, dass ein einzelner Tod ist, fängt das dann halt beim, wie Gerrit schon gesagt hat, kompetitiven Sinne, wenn man es halt immer besser wird, fängt das irgendwo an, dass du irgendwo wo diesen Punkt erreicht hast, wo du einfach jede Kleinigkeit ausnutzen kannst.
Schnelle Runden, sehr einsteigerfreundlich. Overwatch hier bei uns in der Redaktion ziemlich gut eingeschlagen in der Open Beta. Wir sind gespannt drauf, ob es dann das kleine Häppchen immer mal wieder für zwischendurch oder der
Langzeit-Brenner bleibt. Eine kurze Warnung am Schluss noch. Spielt das Game nicht auf Konsole. Tut euch den Gefallen und macht es nicht.
Thomas Steuer ist die ganze Zeit still geblieben, aber okay, auf Konsole anscheinend nicht so gut angekommen. Willst du noch ein, zwei Sätze sagen, was dir bei Konsole nicht so gut gefallen?
Ich meine, klar, wir wissen alle, Shooter auf dem PC funktioniert immer besser mit Maus und Tastatur, ganz klar. Aber dass es halt Shooter auf Konsole gibt, die funktionieren, beweisen zum Beispiel Destiny und Call of Duty. Und jetzt hast du halt Overwatch, was von Blizzard kommt. Und das Zielsystem, also die Bewegungssteuerung, fühlt sich an, als ob die von irgendeiner kleinen Indie-Klitsche programmiert worden wäre. Also als ob es von irgendeinem Walking-Simulator kommt, wo du einfach nur rumlaufen musst und A drücken musst. Das hat mich schon extrem schockiert.
Als Gegenargument dazu oder als Erleichterung, die Anforderungen für den PC sind nicht besonders hoch. Man kann es ganz gut auch auf
muss man bei Blizzard spielen in letzter Zeit auch sagen, da sind die Sachen wirklich, also selbst wenn ihr nicht gerade irgendwie eine Uraltmühle Intel Pentium 2 oder sowas habt, da
ich habe Kumpels, die spielen es auf dem Laptop, den sie sonst für unterwegs haben, und die haben keine Nachteile im Competitive Play, also kein Problem.
Wir werden von Overwatch in 2 Wochen vermutlich wieder hier hören. Ihr hört Controller auf der 100,0. Kennt ihr das Theme noch? Das ist das Theme aus Final Fantasy 9, was hier gerade so ein bisschen im Hintergrund erklingt. Und warum sprechen wir über Final Fantasy 9 an dieser Stelle? Denn
Final Fantasy 9 ist jetzt nämlich diesen Monat für Steam rausgekommen und es gibt es auch schon seit 2 Monaten für Android und iOS.
Ja, und für ein paar Jährchen schon gibt es das oft für die PS1. Meine Kollegin Joanna Leyendecker ist hier bei mir und sie hat sich nochmal Final Fantasy 9 angeguckt. Erzähl uns nochmal kurz in ein paar Sätzen zusammengefasst. Story, Final Fantasy 9, das war so Mittelalter, Steiner, so eine Wache.
Ja, na, das war die Oberwache.
Mit dicker Rüstung.
Ja, genau. Und zwar spielt das Ganze im Königreich Alexandria. Und da ist die Kronprinzessin Garnet, die lebt da mit ihrer Mutter, Königin Brane.
Hat einen ganz langen Namen. Garnet Olivia die 9.
Ja,
irgend
sehr, sehr
sowas,
lang.
Ne?
Genau.
Ja, genau.
Und Königin Brane ist irgendwie, ja, ich glaube, die kann man so ein bisschen mit Heinrich dem VIII. dann irgendwann, ja, da sind ein paar Überschneidungen, würde man sagen. Die wirkt halt ein bisschen sehr, ich würde jetzt fast irre sagen. Auf jeden Fall hat sie, ja,
wenn
gut
wir
einen
vom
weg.
König Heinrich den VIII. sprechen, ist irre
ja
vielleicht eine ganz gute Beschreibung.
Richtig. Ja, und die Kronprinzessin Garnet, die ist halt ein nettes Persönchen und der Großonkel von ihr macht sich so langsam dann mal Sorgen. Er hat nämlich ein bisschen Angst, dass die Königin Brane mit der Kronprinzessin Garnet nicht besonders gut umgeht, beziehungsweise sie in einen Krieg einbezieht. Deswegen kommt er auf die Idee, und zwar von der sogenannten Tantalus-Bande, das ist eine Diebesbande, die Kronprinzessin während eines Theaterstücks entführen zu lassen, um sie in Sicherheit zu bringen. Hauptcharakter in dem Spiel ist Zidane. Tribal heißt er mit Nachnamen.
Zidane, der spielt doch Fußball.
Nein.
Und verteilt Kopfnüsse.
Ja, in diesem Spiel ist es aber ein lustiges Persönchen mit einer sehr großen Klappe und einem Affenschwanz. Ja, und
Kollege René Müller, der auf der Couch sitzt, fühlt sich angesprochen anscheinend.
Das bin ich. Ihr redet von mir.
Mit Affenschwanz.
Affe klingt auf jeden Fall passend. Jedenfalls soll Garnet dann von dieser Bande entführt werden, um sie in Sicherheit zu bringen. Und Zidane ist halt der Anführer sozusagen von dieser Tantalus-Bande und entführt die Prinzessin dann sozusagen unter dem Deckmantel, die aber auch relativ bereitwillig dann mitgeht. Und dann geht halt die Story los und ich will jetzt nicht zu viel vorwegnehmen. Sie erleben eine Menge Abenteuer, typische Final Fantasy kommen dann auch eine Menge Charaktere dazu. Und in diesem Fall ist es sogar so, dass der Widersacher, und zwar der Hauptbösewicht Kuya ist sein Name, auch ein ziemlich, man möchte sagen, fast ambivalenter Charakter ist. Auf jeden Fall kann man am Ende schon sagen, dass man seine Beweggründe wenigstens ein klein wenig verstehen kann.
Ist ja jetzt gerade in Final Fantasy Teilen nicht gerade üblich, da sind die Charaktere, die böse auf der anderen Seite stehen, ja meistens, für die hat man ja wenig Sympathie. Das klingt jetzt alles so ziemlich klassisch für mich. Final Fantasy IX war der letzte Teil, wenn ich mich erinnere, der damals für die PlayStation 1 erschienen ist. Nach 7 und 8, die ja das Final Fantasy Genre so ein bisschen umgekrempelt haben.
Richtig.
Was war das Besondere an 9?
Ja, also man kann sagen, dass Final Fantasy IX so ein bisschen back to the roots war. Die alten Teile dienten da ziemlich als Inspiration. Zum Beispiel gab es da wieder die Kampfparty mit 4 Charakteren, anstatt wie sonst halt immer nur 3. Das war das letzte Mal in Final Fantasy VI so. Und zum Beispiel in 10 konnte man ja, also in Final Fantasy X konnte man ja sozusagen Klasse oder Beruf bestimmen. Durch das Sphärobrett damals konntest du entscheiden, wie soll der sein, Weißmagier, Schwarzmagier etc. Das ist bei Final Fantasy IX allerdings ziemlich festgelegt gewesen. Das heißt, da konntest du nicht wirklich groß, eigene Entscheidungen treffen.
Okay, und das ist dann bei den Fans eher weniger auf Gegenliebe gestoßen, oder?
Ja, das zum Teil wahrscheinlich auch. Was aber vor allem auf Gegenliebe gestoßen ist, würde ich behaupten, ist zum Beispiel der sehr bunte Stil. Der war ja sehr, sehr bunt gehalten. Aber
während 7 und 8 ja noch so ein bisschen düsterer Erwachsener waren.
Richtig.
Und
dann kam halt dieser Teil, der sehr bunt war. Es wirkte alles, etwas kleiner gestaucht, sage ich mal. Die Charaktere wirkten sehr jung. Und ich glaube, was auch ziemlich vielen Fans dann besonders aufgestoßen ist, ist auch, dass nur 2 der Charaktere später aus der Party wirklich diese Bestia beschwören konnten. Das ist zwar in Final Fantasy X dann ja wieder so, das haben sie ja wieder aufgegriffen, da war es sogar nur ein Charakter. Aber nach Final Fantasy VIII war das dann eine große Umstellung. Und da gibt es ja den Trance-Modus, den du ja aufladen kannst, indem du angegriffen wirst. Und den konnte man leider im Gegensatz zum Beispiel zu Final Fantasy VIII nicht steuern. Das heißt, diese Superattacken, die du dann ausführen konntest, sind dann einfach, abgefeuert worden und dann in Kämpfen gegen ein Level 2 Ding. Und
gegen einen Schleimmonster.
Minuten später einen Endboss bekämpft, und da hattest du leider keine Trance. Und das ist ziemlich vielen Fans echt sauer aufgestoßen und auch die Speicherpunkte waren teilweise relativ ungünstig gesetzt. Und also ich denke, im Großen und Ganzen kann man sagen, dieser bunte, doch vielleicht für manche sogar kindliche Stil war wahrscheinlich der Hauptgrund, warum viele Fans diesen Teil der Reihe halt, am wenigsten mögen.
Mhm. Jetzt ist das Ding nochmal auf Steam rausgekommen für den PC zum ersten Mal. Was sind da die Neuerungen gewesen?
Als erstes ist mir natürlich sofort aufgefallen, die höhere Auflösung. Also ich fand es schon vor allem im Menü echt wirklich sehr schön gemacht. Dann super gut, eben schon darauf angesprochen, automatische Speicherfunktion. Das ist, glaube ich, bei vielen Fans sehr, sehr gut angekommen. Genauso wie optional aktivierbare Booster, wie ein Turbo-Booster oder eben deaktivierbare Zufallskämpfe.
Oh, das ist natürlich nicht schlecht.
Das ist ja wirklich besonders heutzutage eben nicht mehr ganz so gängig in den RPGs und ich glaube, da haben sie auch wirklich viele Fans sehr, sehr glücklich mitgemacht.
Ja, das ist ähnlich wie bei Final Fantasy VII es ja auch der Fall war und ich glaube, für Leute, die es nochmal nachholen wollen, ist das angenehm, weil du dir damit echt viele, viele Stunden des Zufallskämpfen und Grinden und so ein bisschen sparen kannst und einfach nur nochmal dich so in dieses Wohlfühl, ich will nochmal melancholisch, ein bisschen hier Final Fantasy IX, Kindheitserinnerungen und sowas.
Richtig. Und man muss halt auch dazu sagen, da breche ich auch gerne die Lanze für Final Fantasy IX, das muss ich auch hinter anderen RPGs, auch den neueren, sei es Lost Odyssey, gar nicht verstecken. Vor allem die Story ist einfach, obwohl man das am Anfang, wenn man den Stil sieht, wahrscheinlich überhaupt nicht denkt, extrem tief. Die Charaktere sind super, super gut gestaltet. Total, zum Beispiel, was mir auch sehr positiv aufgefallen ist, die haben halt alle einen anderen Stil. Zum Beispiel gibt es da eben diesen Hauptmann Adelbert Steiner, der sehr, sehr streng gehalten ist, aber irgendwie trotzdem noch sehr liebenswert. Der Hauptcharakter Sedan hat, ist ein wirkliches, naja, man kann schon fast sagen, ein Schandmaul. Auf jeden Fall ein sehr großer Charmeur, während die Prinzessin eben, ja, eben eine Prinzessin, sehr, sehr vorsichtig und sehr, sehr höflich ist. Das ist alles auch besonders im Deutschen sehr gut übersetzt worden. Also das fand ich sehr gut.
Ich muss auch sagen, ich fand damals, vor allem ein paar Jahre später, eigentlich diese Hauptcharaktere waren sehr ähnlich zu Final Fantasy X. Wenn man sich überlegt, Zidane und Tidus haben relativ viel gemeinsam und auch Garnett und Yuna und halt mit Kimari als der Aufpasser der Prinzessin bzw. ja, der Beschwörerin in Final Fantasy X, da sind schon auch so ein paar Parallelen. Also und das kam mir wiederum sehr gut an.
Genau, definitiv. Parallelen würde ich da auch sehen. Aber trotzdem finde ich, dass Final Fantasy IX eine der besten Charakterentwicklungen auch durch das gesamte Spiel hat. Vor allem Prinzessin Garnet macht eine sehr große Entwicklung durch. Und auch andere Charaktere wachsen einem wirklich ans Herz im Spiel. Und am Ende ist man, ja, man kann schon fast sagen, so ein bisschen geflasht, wie gut die Story eigentlich ist. Und ich kann nur jedem ans Herz legen, dieses Spiel zu spielen, weil ich glaube, da werden sehr, sehr viele Leute, besonders RPG-Fans, echt auf ihre Kosten kommen.
Ich erinnere mich an Garnet, glaube ich, auch, die war eine ganze Zeit lang ein ziemlich nutzloser Charakter. Und dann irgendwann ist die ziemlich badass und ist ziemlich cool. Ja,
doch. Die wird
es,
super.
Es klingelt etwas bei mir. Und da es so schön ist, hören wir jetzt aus Final Fantasy IX das Battle Theme. Wer sich die Steam-Version mal angucken will, kostet, glaube ich, ein 20 ungefähr.
Ungefähr, ja.
Ja, gibt es nochmal jetzt auf Steam. Wer es nachholen will oder nochmal in Kindheitserinnerungen schwelgen will, Final Fantasy IX jetzt auf Steam. Sonst auch, glaube ich, auf jeder PlayStation-Konsole derzeit. PS3, PS Vita, PS4 und so. Findet ihr schon. Jetzt mal das Battle-Theme aus Final Fantasy IX. Das Jahr 2016, in dem wir uns befinden, ist nicht nur das Jahr, wo ein neues Final Fantasy rauskommt mit Final Fantasy 15. Nein, es ist auch zumindest von der Branche selbst erklärt, das Jahr der virtuellen Realität, der Virtual Reality Brillen. Mein Kollege René Müller ist jetzt hier bei mir im Studio und hat letzte Woche mal so ein paar Eindrücke gesammelt über VR-Brillen. HTC Vive und Oculus Rift hast du unter anderem ausgetestet.
Richtig.
René, was ist so dein Eindruck von VR?
Genau, ich hatte das HTC Vive auf und die Oculus Rift. Die Oculus ist jetzt im Januar, Februar, März, meine ich, rausgekommen. Bei der HTC bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Und die beiden sind ziemlich unterschiedlich. Ich finde aber, dass die Erfahrung, die man mit VR derzeit sammeln kann, einen fast schon erschlägt. Also es gibt eine ganze Palette von, ich sag mal, 150 Spielen, glaube ich, derzeit für HTC an so einer Minispielsammlung. Das heißt, es gibt halt noch keine richtigen System-Seller oder sowas, sondern es ist eher so eine Ansammlung von Demos und Experimenten, die Entwickler da gerade testen. Und das finde ich aber gar nicht schlecht. Ich finde, was mich am Anfang so ein bisschen abgeschreckt hat oder wo ich gedacht habe, naja, ob das so geil ist, ist halt der Tragekomfort. Muss ich sagen, finde ich voll okay. Also ich hatte das HTC Vive auf, das hat sich ziemlich schwer angefühlt, ein bisschen schwerer als die Oculus Rift. Aber es ist trotzdem, also es ist angenehm. Ich finde es nicht so krass, wie ich mir das im Vorfeld so vorgestellt hatte. Man muss allerdings auch dazu sagen, dass bevor man sich so eins dieser Dinger kauft, muss man halt so ein bisschen rechnen. Und zwar nicht nur mit dem
Der
Raum.
Der finanzielle Aufwand ist relativ groß, ja, ne?
Auf jeden Fall.
Noch.
Also vor allem für die HTC Vive. Die kostet derzeit ja so um die 900 Euro und man muss da rechnen, dass man einen sehr, sehr starken Rechner braucht, der auch nochmal 900 bis 1000 Euro kostet. Man braucht auf jeden Fall eine 970 GTX an eine Grafikkarte, um da überhaupt irgendwas reißen zu können. Die Oculus liegt derzeit bei $600, also 525 Euro circa. Das muss man auf jeden Fall berücksichtigen. Und man muss sich darüber bewusst sein, dass derzeit halt noch keine krassen Spiele in dem Sinne da sind, sondern eher viele Experimente. Man kann aber trotzdem sagen, dass man schon merkt, dass da viel nicht nur rumexperimentiert wird, so um ja, so um zu gucken, was so geht, sondern dass da tatsächlich auch Geld und Qualität irgendwo hintersteckt.
Ja, der Markt versucht es auch gerade gut zu positionieren. Ja, also total. Wenn man Steam aufmacht, zum Beispiel vor ein paar Monaten ist da dieser VR-Bereich freigeschaltet worden. Da wird man relativ viel beballert mit VR-Spielen, die es derzeit gibt. Was mir jetzt so gerade im Gedächtnis geblieben ist, ist dieses Spiel, was im Weltall spielt. Adrift heißt es, glaube ich. Wo du irgendwie auch durch so eine verlassene Raumstation, wie bei dem Film hier mit George Clooney und Sandra Bullock, Gravity, durchschwebst. Was hast du gespielt?
Ich hatte das Vergnügen, The Lab zu spielen. Das ist direkt von Valve, also die HTC Vive quasi gemacht haben. Also von Valve ist The Lab. Das ist ziemlich gut. Das ist so eine Minispielsammlung, wo du auch so zum Beispiel im Raum malen kannst und sowas. Und das fand ich ziemlich beeindruckend. Es sind zwar Minispiele und es sind so Early-Access-Dinger irgendwie, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass das billig dahin geklatscht ist, um einfach nur zu sagen, ja, hier habt ihr so HTC Vive, ihr könnt euch das mal angucken. Es ist nicht so wie dieses PlayStation Move oder wie hieß das nochmal bei der Xbox?
Kinect.
Kinect, ja. Genau. Also es hatte keinen billigen Charakter, sondern wirklich was, wo du merkst, oh krass, da steckt.
Nicht so die Holzhammer-Methode, genau. Mit hier habt ihr jetzt Bewegungssteuerung. Mhm.
Es steckt wirklich Geld und Qualität steckt da irgendwie drin, das merke ich auf jeden Fall. Project Cars habe ich noch gespielt, das ist so eine Rennspielsimulation, das sah wirklich cool aus mit VR. Also wenn man auf virtuelle Realität steht, auf jeden Fall solche Simulationen lohnen sich total. Auf der Oculus habe ich
da noch... Da besteht dann aber die VR-Brille im Sinne von, dass du im Cockpit sitzt und dich umschaust. So.
Ja, genau.
Und sonst mit einem normalen Controller spielst.
Darauf komme ich gleich zu sprechen. Ich sag mal noch ganz kurz, was ich auf der Oculus gespielt habe. Und zwar ist das The Climb. Das ist von Crytek, exklusiv hast du auch schon wahrscheinlich von gehört. Sieht man auch im Moment ein bisschen Gameplay von. Exklusiv für Oculus. Und
hat das größte Potenzial wahrscheinlich Motion Sickness auszulösen.
Ja, das auf jeden Fall.
Oder Höhenangst.
Ja, weil man ja auch da runterfallen kann. Genau, ich komme jetzt mal auf einen Punkt zu sprechen, und zwar der Unterschied zwischen diesen beiden großen Plattformen. Es gibt ja auch noch die PlayStation VR, die hatte ich leider nur auf, konnte nicht spielen. Aber der große Unterschied zwischen der HTC Vive und der Oculus Rift ist der, dass momentan die HTC Vive der Oculus einen Schritt voraus ist. Die hat nämlich schon diese Motion Controller mit dabei. Die HTC Vive kostet nicht nur mehr, sondern bietet dafür auch mehr. Also die virtuelle Immersion und sowas, das funktioniert hervorragend mit der HTC auf jeden Fall. Du hast halt diese zwei Controller, die deine entweder eine Pistole darstellen im virtuellen Raum oder sonstiges, und das funktioniert einwandfrei. Man muss allerdings auch berücksichtigen, dass man damit dafür Platz von ca. 4x4 Metern braucht, und dass gerade die
hat ja auch nicht jeder in seinem Gaming-Zimmer, ne?
Ja, es hat ja halt...
Wohnzimmer.
Genau, also wenn Wohnzimmer... Ich hatte halt das Glück, dass ich zwei verschiedene Freunde habe, die sich auch diese verschiedenen Headsets gekauft haben und da auch im Wohnzimmer erstmal den Platz machen musste. Also es müssen 4x4 Meter ausgemessen werden, in denen du dich dann bewegst. Und der große Unterschied zwischen HTC Vive und Oculus Rift ist eben der, dass du tatsächlich mit der HTC gerade dich im Raum virtuell bewegen kannst. Also in diesen 4x4 Metern kannst du dich bewegen in einem Raum. Das kannst du mit der Oculus Rift derzeit nicht. Du stehst an einem Punkt und kannst natürlich dich so nach vorne lehnen, und dieses Head-Tracking funktioniert auch alles sehr, sehr gut. Aber das, was die Immersion ausmacht und diesen virtuellen Push dir gibt und diese Erfahrung, das bringt die HTC Vive meiner Meinung nach derzeit wesentlich besser rüber. Ich weiß allerdings auch, dass die Oculus Rift diese Touch-Controller oder diese Motion-Controller später im Jahr noch nachliefert. Und da bin ich halt mal gespannt, was dann noch so kommt.
Mhm. Kurzer Ausblick von dir, Zukunft über VR. Ist 2016 zu Recht das Jahr der virtuellen Realität, wo es einschlagen wird, oder dauert es noch was?
Ich glaube, eingeschlagen hat es schon. Was daraus jetzt erwächst, ist eine andere Frage, weil man muss sich halt diesen finanziellen Aufwandes bewusst sein. Und ich wünsche mir, dass diese Hürde vielleicht von denjenigen, die Early Adopters sein wollen, also die sich das leisten können, dass es umgangen wird und gesagt wird, hey, das ist eine grandiose Technik, die ein unfassbares Potenzial hat, wo ein Markt dahinter steht, der da sehr viel Geld und Energie rein investiert, und dass sie das kaufen, damit der Markt merkt, hey, da gibt es auch Geld abzugreifen und da ist Potenzial von Käuferseite. Ich kann allerdings derzeit, es liegt allerdings auch so an der nicht großen Vielfalt der Spiele, die ich bisher gespielt habe, kann ich keine Kaufempfehlung oder sowas aussprechen, weil es ist viel Geld und es gibt momentan sehr wenig dafür, bis auf die Erfahrung. Und ich wünsche mir aber, dass es dass das so ein bisschen umgangen wird, diese finanzielle Hürde. Und ich glaube, dass das definitiv ein großer Meilenstein in Sachen Gaming sein kann. Ich glaube nicht, dass es normale Konsolen, wie sie im Moment im Wohnzimmer so vorherrschen, ersetzt. Auf gar keinen Fall. Es wird aber ein sehr, sehr guter, eine sehr gute Erweiterung in der Gaming-Branche dafür sein, auf jeden Fall.
Köln Campus Controller. Das Computer- und Videospielmagazin auf der 100,0.
KC Controller, it's in a game.
www.kölncampus.com